AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hi, Matze.
Hi, hi.
Und ich freue mich riesig, dass du da bist, Matze, aka Detailliebe auf YouTube. Der ist heute hier, weil wir mal zusammenfassen müssen, was die besten Rollenspiele sind, beziehungsweise was die besten Rollenspiele sind, die wir beide unbedingt noch nachholen müssen. Diesem Projekt hat sich ja dein YouTube-Kanal so ein bisschen verschrieben, dass du quasi den Pile of Shame zumindest im RPG-Bereich nachholst. Und das finde ich sehr spannend. Bei dir wird natürlich Gothic, gerade du hast dich ganz stark auf Gothic irgendwie konzentriert, fokussiert, aber mittlerweile erkundest du ja alles und deswegen bin ich sehr gespannt, wo die Reise heute hingeht. Sehr, sehr cool, dass du da bist, Matze.
Ja, danke, ich freue mich auch sehr. Und ja, es ist wirklich so, dass ich den Pile of Shame versuche abzuarbeiten und das Besondere ist, glaube ich, bei mir, dass der Pile of Shame quasi aus allem besteht. Also da liegt alles drauf. Ich habe halt sehr lange Zeit gar nicht gespielt und bin gerade dabei, die ganzen Lücken zu füllen. Beziehungsweise ich habe sehr lange vor allem FIFA gespielt, was Aha. jetzt ja auch nicht unbedingt in der Rollenspiel-Ecke zu Hause ist. Und habe jetzt den Kanal dazu genutzt, diese ganzen Lücken zu füllen. Und ich finde es sehr schön, gerade auch diese alten Schinken auch teilweise zu spielen und zu sehen, dass ich daran sehr viel Spaß haben kann. Und es hört auch nie auf, weil die Spiele sind vielfältig und abwechslungsreich. Ich genieße es sehr gerade.
Zu wie viel Prozent bist du mit deinem Pile of Shame fertig, auch wenn das natürlich eine Fangfrage ist, weil Leute ja auch wieder immer neue Spiele produzieren, die du dann ja auch nachholen musst, aber zu wie viel Prozent bist du fertig, was würdest du sagen?
Boah, das ist total schwer, aber wir reden eher von 5%, würde ich sagen. Also das ist, es ist eine Aufgabe, die geht bis zum Lebensende, das weiß ich jetzt schon, egal wie alt ich werde.
Ja, super. Und wenn du dich dann irgendwie quasi digitalisieren lassen kannst, dann geht's halt ewig weiter. Ne? Das ist ja gut. Aber wir brauchen ja manchmal auch, habe ich das Gefühl, 3 Menschenleben, um alle Spiele nachzuholen, die produziert werden. Ich finde es sehr interessant, weil du holst in letzter Zeit ja auch Fallout 3 nach, Fallout New Vegas, Skyrim holst du nach. Ich sehe tatsächlich ein Bayern-RPG. Dann gibt's die Bibel anscheinend auch als Game. Also es ist sehr faszinierend, was man über dich alles entdeckt. Ich habe mal heute für uns beide, habe ich mal so 2 Top-10-Listen mitgebracht von anderen Magazinen, einmal GamesRadar und GameStar und da bin okay. ich mal gespannt, wie du persönlich dazu stehst, ob das so richtig ist oder ob du widersprichst.
Das ist schön. Ja, da kann man sich immer gut dran abarbeiten und kann den anderen mangelnde Kompetenz vorwerfen. Das finde ich sehr gut.
Ja, das finde ich genau das. Das hast du sehr schön zusammen. Genau darum geht es. Eigene Kompetenz darstellen oder markieren dadurch, indem man die Kompetenzen anderer senkt, genau, oder runterspricht. Ich zeig dir mal GamesRadar. Bin ich mal gespannt. Das ist einfach, das ist für mich wie so ein Rorschach-Test, ne? Aber anstatt dass ich dir irgendwelche Skizzen oder irgendwelche Kleckse auf Papier zeige, zeige ich dir einfach so eine Top-10-Liste und dadurch können wir so ein bisschen den Matze von Detailliebe verstehen. GamesRadar Platz 10, das ist eine Liste von Dezember letztem Jahr, also noch einigermaßen aktuell. Platz 10, Assassin's Creed Odyssey.
Okay, also da kann ich erstmal sagen, ich habe es nicht gespielt. Bei Assassin's Creed hat es bei mir mit Origins aufgehört. Da ich aber glaube, dass Odyssey im Grunde Origins ist, nur mit Griechenland drüber gepappt, würde ich eher sagen, ist mir ein bisschen zu groß und zu zerstreuend in seiner ganzen Darreichung. Also ich mag es nicht so, wenn man die ganze Zeit den Markern hinterher rennt, wenn man das Gefühl hat, man erledigt Copy-and-Paste-Aufgaben. Deswegen würde ich eher sagen, also Top 10 wäre es bei mir wahrscheinlich, wenn ich es gespielt hätte, nicht. Aber es ist auch schwer zu beurteilen, wenn man es nicht gespielt hat. Wie stehst du dazu?
Das ist immer eine Assassin's Creed RPG. Ich finde, Assassin's Creed hat höchstens RPG-Elemente. Ne, das ist halt auch immer so eine große Streitfrage. Vielleicht reden wir auch heute drüber. Was macht eigentlich ein Rollenspiel aus? Und wo sprechen wir noch von RPG-Elementen? Und was ist dann wirklich ein waschechtes Rollenspiel? Finde ich immer lustig, wenn halt ein neues Elder Scrolls um die Ecke kommt und dann die Leute von früher, Morrowind war ein echtes RPG, aber dieser Schund, nee.
Das ist extrem. Ich sehe es auch in meinen Kommentarspielen. abspalten. Die Diskussion kommt immer wieder auf, selbst bei Witcher und so weiter. Und ich würde jetzt, wenn man mich fragt, auch Assassin's Creed eher in die Action-Adventure-Schublade reinstecken. Ich weiß aber auch nicht, wie viel RPG-Elemente sie jetzt in Odyssey noch reingepackt haben, die vielleicht früher gefehlt haben.
Das ist, ich finde, Assassin's Creed ist, bleibt für mich auch ein Action-Adventure, das quasi so der Klassiker, die endeten halt mit Syndicate, ne, da merkte man so ein bisschen, da hat sich Ubisoft zu sehr an FIFA und Call of Duty orientiert, dass halt jedes Jahr eins raus muss, damit hat sich ja jedes Spiel von denen kaum noch unterschieden, außer mit dem Setting, dass du nach 20 Minuten gefühlt hast und dann bleibst halt Assassin's Creed. Origins war ja dann plötzlich, da hat's halt neu angefangen mit Dark Souls-Kampfsystem und RPG, was sich dadurch auszeichnet, dass wir jetzt einen Skillbaum haben und manchmal Entscheidungen treffen können. Odyssey, muss ich sagen, stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist noch viel, viel größer als Origins und hat auch noch eher die langweiligere, das langweiligere Setting, weil du hattest bei Ägypten, hattest du die Pyramiden, du hattest Wasser und ich fand so, Griechenland war halt viel Wasser und viel Erde und das war's.
Ja, wobei ich sagen muss, ich persönlich finde die griechische Mythologie super spannend. Also das ist schon was, was mich privat interessiert, also ich lese da auch die Geschichten, deswegen würde das Setting mich, glaube ich, schon abholen, aber bei mir ist es heutzutage eigentlich schon so, wenn ich höre, ein Spiel geht 100 Stunden, dann bin ich schon so ein bisschen abgeturnt, weil die Erfahrung zeigt, dass ein Spiel selten 100 Stunden begeistern kann.
Korrekt.
Sondern dass eben 50 Stunden am Ende sich so fühlen wie drangeklebt und deswegen halte ich davon gerade Abstand. Vielleicht kommt irgendwann noch mal der Tag, wo ich sage, ich versuch's noch mal. Aber Assassin's Creed hat sich ein bisschen für mich totgelaufen und auch den Shadows Release zum Beispiel habe ich komplett ignoriert, ehrlich gesagt.
Hast doch ehrlich gesagt nicht viel falsch gemacht. Ich finde, bei Assassin's Creed ist es so ein bisschen, das ist wie eine Familienfeier zwischen verschiedenen Spielen und jeder von denen hat so eine Besonderheit und dann sind sie doch eigentlich alle gleich und du hast zum Beispiel Assassin's Creed Rogue, da kannst du einen Templer spielen. Und das ist tatsächlich mal was Neues. Und wenn du mich fragst, was ist jetzt eigentlich das wirklich Neue an Assassin's Creed Shadows, dann würde ich sagen, es ist das Wettersystem, ne? Und dass du ganz viele Landschaften noch mal komplett neu erleben kannst. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil du dann zwischen A und B. Und das ist für mich bei Open-World-Spielen immer wichtig, was erlebe ich eigentlich auf dem Weg von A nach B oder fühlt sich das irgendwie nur wie Streckung an? Das ist tatsächlich mal spannend. Es ist nichtsdestotrotz ein Assassin's Creed. Ich finde, Odyssey ist halt so, das ist Sparta-Game, das wir nie bekommen haben. Und du machst mit Assassin's Creed Odyssey nichts falsch. Und ich finde immer, die Leute, die gerade mit Assassin's Creed einsteigen, die haben die beste Zeit ihres Lebens noch vor sich, während wir, die fast alles, also zum Beispiel ich, der fast alle Assassin's Creeds gespielt habe, denke mir bei jedem Teil, ich höre immer früher auf, weil es halt doch immer wieder das Gleiche ist. Ne?
Ja, und immer länger wird. Ne?
Und immer länger wird. Ja, wobei, das Lustige ist, weil Haller jetzt als längster Teil, wo selbst mein Kollege Fragner hat sich echt also der ist ja so ein Qui-Gon-Jinn, ne? Der geht ja wirklich durch alles so sturig durch und hat immer gute Laune. Und selbst er meinte, Valhalla war ihm viel zu lang. Und Shadows ist jetzt wieder ein bisschen kürzer. Alles gut. Aber trotzdem, ob das jetzt in einem RPG-Ranking auftauchen sollte, mag ich bezweifeln. Mache ich weiter mit dem nächsten Kandidaten. Und das finde ich jetzt sehr spannend, wann das bei dir mal drankommt. Disco Elysium.
Oh, ja. Das wird sich sehr oft gewünscht und in meinem direkten Freundeskreis hier vor Ort gibt es zwei Stimmen auch, die sagen, es ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Spiel, das sehr weit oben auf meiner Liste ist. Ich möchte es gerne in diesem Jahr schaffen, mal gucken. Aber alles, was ich davon gehört habe, klingt nach einem Spiel für mich. Also sehr dialoglastig, sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten, sehr viele Möglichkeiten, einen eigenen Weg zu wählen, gleichzeitig aber auch ein bisschen melancholisch oder vielleicht auch sehr melancholisch. Mhm. Dann aus einer Indie-Künstlerecke. Es hat sehr viele Checkboxen, wo ich sage, ja, da bin ich dabei. Also würde mich wundern, wenn mir das nicht gefällt. Aber auch hier muss ich sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Du?
Ah, das ist jetzt so ein klassischer Fall von, du hörst die Empfehlungen von Leuten an, dann siehst du Trailer dazu und du hast immer noch kein Gefühl, was das letztendlich für ein Spiel ist. Ne? Und ich finde, Disco Elysium ist ein interaktiver Roman mit Rollenspielelementen oder beziehungsweise ist ein Rollenspielroman. Und ich glaube, wenn du die Erwartungen mitbringst, dann versteht man das Spiel auch eher, weil es gibt ja so gut wie keine Kämpfe in diesem Spiel und du löst halt alles über viel, viel textlastige Events aus. Und ich glaube, so auf der Textebene funktioniert das komplett. Es wird aber nicht alles ausgespielt, was du halt eben liest. Da gibt's zum Beispiel das Gegenteil. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist jetzt letztes Jahr erschienen, The Thaumaturge.
Nee, das kenne ich gar nicht.
Super spannendes Spiel, wo du einen Taumaturgen spielst. Das ist quasi ein würde ich sagen, es ist ein intellektueller Witcher. Nee, es ist auf jeden Fall jemand, der sich mehr mit geistigen Phänomenen beschäftigt als mit physischen Phänomenen. Also der kämpft mehr damit, also der beschäftigt sich mehr mit Dämonen, die in Leuten, also es ist ein Exorzist, aber in Warschau. Und das ist zum Beispiel ein Spiel, das funktioniert ähnlich wie Disco Elysium, aber du hast halt auch viel rundenbasierte Kämpfe und es findet auch viel mehr auf dem Bildschirm statt. Deswegen, das hat mich gerade mehr abgeholt. Bei Disco Elysium habe ich mir dann am Anfang so ein bisschen den Wolf tot gelesen. Das ist so ein Spiel, ne, während alle anderen Spiele 200 km/h fahren, ist das so ein Spiel, das fährt 30 km/h auf der Autobahn. Und ich glaube, dafür muss man sich die Zeit nehmen.
Ja, und dafür muss man auch den Kopf haben. Das ist, glaube ich, kein Spiel, das man sich dann abends auf der Couch mal gemütlich zum Feierabend noch reinpfeift, sondern das ist ein Spiel, das man auch arbeiten muss. Ich glaube, das kann man zum Beispiel auch über Pentiment sagen. Das sind so ein bisschen diese künstlerintellektuellen Spiele, die auch sehr viel geistige Arbeit von einem verlangen. Und da kommt ja auch noch erschwerend hinzu, dass die Dialoge nicht vertont sind. Das wird dem Spiel wahrscheinlich auch nochmal guttun, ne?
Das ist nämlich der Punkt. Ne? Es ist halt immer die Frage. Ich finde das bei Tests finde ich das immer spannend bei Spielen. Es geht gar nicht mehr so viel darum, Spiele in die Schublade gut oder schlecht reinzutun. Das ist viel zu oberflächlich und simpel. Es geht mehr darum, an welchen besonderen Spielenden Typ richtet sich dieses Spiel. Und das finde ich viel, viel wichtiger. Und hier sage ich halt, ne, es ist eher so ein interaktiver Roman mit Rollenspiel-Vibe. Und das ist schon mal wieder was anderes, als wenn man es jetzt mit, weiß ich nicht, mit einem Witcher vergleicht oder so.
Ja,
okay.
Darf ich noch kurz? Ich habe noch so eine Vermutung, wo wir bei diesen Top-Listen sind. GameStar und jetzt GamesRadar. Man merkt schon, das sind zwei relativ moderne Spiele und das muss man den Top-Listen, finde ich, auch immer so ein bisschen vorwerfen, dass sie natürlich sehr geprägt sind von den Menschen, die gerade bei den Magazinen arbeiten. Und meine Prognose ist, von den 18 Spielen sind wahrscheinlich 17 aus den 2000ern oder später. Ne? Also es ist immer so, dass die sehr modernen Spiele in den Toplisten auftauchen und die alten Klassiker meistens nicht mehr, weil sich die alten Hasen in der Redaktion nicht mehr durchsetzen können gegen die ganzen Jungen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was jetzt noch so kommt.
Es ist aber irgendwie, habe ich ja manchmal, das finde ich so langweilig, ne? So die besten RPGs. Ich könnte dir manchmal sagen, ich könnte es dir sogar runterrattern, was drinsteht, und ich habe meistens recht, ne? Und das finde ich auch, ich mag so Toplisten eher, wenn es so unbekanntere Sachen empfehlen, ne? Weil, dass ich jetzt schon wieder irgendeine Rollenspielliste habe, in der Witcher 3 auftaucht, ich kann es bald nicht mehr hören, ne? Es ist so, jeden Tag erscheinen 500 Spiele, aber ja, ich soll ja immer noch Witcher 3 spielen. Das ist so ein bisschen schade, finde ich. Also, weil Rollenspielmarkt ist halt deutlich bunter, und sonst hätte ich auch beispielsweise nie Drova, glaube ich, heißt es, kennengelernt aus Deutschland, dieses isometrische Gothic-Spiel. Und das würde ich, ne, deswegen, liebe Magazine, ich sag's ganz oft in diesem Podcast, bitte, bitte, bitte auch an andere Spiele denken und nicht immer nur dieselben 10 Götter.
Wobei, das ist halt auch, das klickt sich halt besser. Ne? Ich glaube, Indie-Spiele haben es gerade, was so Sichtbarkeit angeht, gar nicht mehr so leicht, weil auch die großen Magazine durch diese ganzen YouTube-Klicks und die Einnahmen, die man da erzielen kann, einen sehr starken Fokus bekommen haben auf die AAA-Titel. Früher gab es ja wenigstens im Heft dann immer noch die Indie-Ecken oder so. Und das fällt ja gefühlt total weg, auch auf den Startseiten von GameStar oder so. Liest man ja eigentlich nur noch Nachrichten über die großen Games, und das finde ich sehr schade.
Da lobe ich mir halt diese evergreenigen Kolumnen, ne, wenn Leute einfach mal sagen, ich habe übrigens letztens ausgegraben und da kam tatsächlich Katana Zero, das hatte Dimitri für sich entdeckt, und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, das ist kein RPG, aber das ist so ein, Katana Zero ist so ein Sidescroller, in dem du einen Samurai in einem Bademantel spielst, der Soundtrack auf seinen Missionen hört und dann so Hotline Miami-mäßig halt die Mafia niedermetzelt. Super geiles Spiel. Aber ich habe immer das Gefühl, bei so einer Indie-Entwicklung, also wenn ich einen Freund frage oder eine Freundin, empfiehl mir mal was, hoffe ich immer, dass die Person mit einem Indie-Spiel um die Ecke kommt, weil ich dann denke, okay, das ist geil, das ist was Neues, anstatt so, ja, was kannst du denn mal spielen? Ja, hier, Witcher 3. Oder, oh, du musst unbedingt Dark Souls spielen oder Elden Ring.
Ja, ja, klar. Es ist schon immer schön, wenn man auch ein bisschen neue Eindrücke von außen rangetragen bekommt, die man jetzt als spielebegeisterter Mensch nicht jeden Tag sieht.
Gib mir was Frisches, gib mir nicht immer nur McDonald's. Apropos, 8. Platz, GamesRadar, Elden Ring.
Ja, okay. Souls-like, muss ich sagen, ich habe noch kein einziges Souls-like gespielt. Nächste größere Projekt, kann ich jetzt Werbung machen, auf meinem Kanal wird Dark Souls. Ich werde das erste Mal Dark Souls spielen, mein erstes Souls-like überhaupt spielen, und bin sehr gespannt, ob mich die Herausforderung abstößt oder motiviert. Ne, ist ja beides möglich und an beiden Polen existieren genug Menschen. Aber ich tendiere dazu, dass es mich sehr motiviert. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei Dark Souls. Aber Elden Ring, Open World dann, boah, keine Ahnung, ich gehe immer der Reihe nach, ne? Wahrscheinlich nach Dark Souls 3 werde ich dann irgendwann da landen in 3 Jahren oder so.
Es stelle ich mir sehr lustig vor, in deinem Amt für Rollenspiele und die haben alle eine Wartenummer und wann komme ich denn mal dran?
Ja, ist auch ganz schlimm, wenn Leute fragen, ey, wann kommt das? Und dann sage ich, oh, in 2 Jahren. Da weiß ich natürlich auch, die sind enttäuscht. Aber das Problem ist ja, wenn man sich auch für Rollenspiele entscheidet, man hat ja auch sehr viele lange Spiele zu spielen und man oder die Leute unterschätzen, wie lange es dauert, ein 50, 60 Stunden Spiel durchzuspielen alleine und dann muss man ein Skript schreiben, ist furchtbar.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? Aber ich habe manchmal so Nachmittage, da kann ich höchstens für mich, und ich nenne das Arcade-Spiele, also Spiele, die du für 30 Minuten anwerfen kannst und danach auch wieder Schluss machen kannst, ne? Aber bei Rollenspielen habe ich echt das Gefühl, das ist wie so eine Expedition, die ich plane. Okay, die nächsten 6 Monate, okay, jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag spiele ich es dann weiter und ja, das müsste gehen. Aber ich gehe da immer sehr mathematisch ran, weil ich, weißt du, eine Lebenszeit ist begrenzt. Ich habe gefühlt, man muss irgendwie auch viel, viel mehr Raum damit verschaffen und so eine halbe Stunde lohnt sich halt einfach auch nicht, ne?
Nee, null. Also gerade so Rollenspiele lohnen sich für mich vor allem, wenn ich sage, 2 Stunden aufwärts kann ich jetzt spielen. Ich kann ein bisschen drin versinken. Man muss es ja auch aufsaugen, um es gut bewerten zu können. Wenn man das nur so nebenbei macht, dann finde ich es auch schwierig, authentisch drüber zu schreiben.
Korrekt. Korrekt. Ja, Elden Ring, ne, ich wünsche mir seit Ewigkeiten den Easy-Modus für Dark Souls-Spiele, damit, ach, die haben mittlerweile den Ruf erworben, dass die sich das leisten können. Die mussten das am Anfang, durften sie den nicht haben, weil das eben das Alleinstellungsmerkmal von Dark Souls war. Ne, das ist echtes Core-Gaming. Hier musst du noch richtig reinbuttern, damit du das gewinnst. Aber da lobe ich mir zum Beispiel auch so, und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, The First Berserker Kazan. Das ist jetzt,
ja, das habe ich gesehen, ja.
Koreanisches Spiel. Und die haben tatsächlich einfach, die haben einen Easy-Modus drin. Und das Lustige ist, weil sich viele Leute das irgendwie so vorstellen, ja, das ist dann bestimmt super Baby einfach, überhaupt nicht. Das ist immer noch authentisch, auch wenn du Hilfen bekommen hast. Aber selbst ich komme da mit Easy-Modus schon ordentlich ins Schwitzen. Und irgendwann kommst du auch bei Bossen nicht mehr weiter, wenn du nicht dazu lernst. Ich bin sehr gespannt, was du über Dark Souls zu berichten hast, sobald du dann mal drin bist.
Ja, über First Berserker habe ich gestern mit jemandem drüber geredet, der eigentlich keine Souls-like mag. Und er hat gemeint, was ihn hier motiviert ist, er kann zwar stundenlang an einem Endboss scheitern, aber man kriegt auch in der Niederlage Erfahrungspunkte. Das heißt, man ist da anscheinend immer irgendwie im Progress. Also man geht immer weiter bergauf mit seinen Skills und mit seinem Level, selbst wenn man verliert. Und das ist da halt anscheinend ein ganz interessantes Design-Element.
Wie gesagt, ne, ich finde es so ein bisschen, so Dark Souls ein bisschen Vercasualisierung, ne, also nicht nur diesen Spalt immer weiter treiben, hier Core Gaming, da die Casual Dudler, sondern das mag ich bei Kazan, weil da so mehrere Sachen drin sind. Und was mich bei Dark Souls vor allem aufregt, und ich habe 3 Bosse bisher geschafft und dann habe ich aufgehört, weil es mich einfach zu sehr frustriert hat, dass du das einfach mal für dich beobachtest, wenn du dann damit anfängst. Was mich bei Dark Souls mehr stört, sind die Wege von Leuchtfeuer dann zum Boss, ne, und dann besiege ich den Boss nicht und dann darf ich wieder vom Leuchtfeuer bis zum Boss laufen. Und dieser ganze Weg fühlt sich für mich wie eine Bestrafung, wie Zeitverschwendung an, weil das war ja nicht das Problem. Das war ja nicht Grund meines Scheiterns, sondern es war eben der Boss. Und da lobe ich mir Elden Ring, dass du wenigstens einen Speicherpunkt direkt vom Boss hast. Bei Kazan ist es genauso. Du hast super faire Speicherpunkte gesetzt. Und ich finde, das macht das Spiel nicht leichter. Das macht es einfach nur weniger frustrierend, weil ich finde, wenn du immer wieder diese blöde Route abfarmen musst, dadurch wird das Spiel nicht besser, meiner Meinung nach.
Und bei Elden Ring hast du ja auch die Möglichkeit, den Boss zu wechseln. Ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Faktor. Wenn du sagst, an dem scheitere ich jetzt die ganze Zeit, dann gehe ich halt zu einem anderen. Und hatte ich dann Elden Ring abgeholt? Also hast du das zum Beispiel durchgespielt?
Ich mag die Lore von From Software, ne? Die haben fantastische Welten, das finde ich großartig. Die ganze Mythologie, ne? Du hattest eben das mit der griechischen Mythologie angesprochen, da rennst du bei mir auch immer offene Türen ein. Ich liebe auch Mythologie und ich habe das tatsächlich mal mit einem Mythologen Elden Ring analysiert, dass da vor allem Artus-Sage und so aufgegriffen wird. Das ist super spannend. Ich glaube, mich stören 2 Dinge an From Software-Spielen. Erstens, wie gesagt, sie sind schwer, na klar, ne? Sie sollten ein bisschen zugänglicher werden. Und das zweite ist, ich finde, die Kämpfe sehen nicht so geil aus, wenn du halt in ein Monster irgendwie glitschst, ne? Es hat nicht für mich diesen Impact, wie beispielsweise, wenn du so ein God of War spielst, wo sich die Kämpfe richtig episch anfühlen. Bei Dark Souls habe ich immer das Problem, du glitschst irgendwie in Gegner rein und es wirkt immer so ein bisschen PS3-mäßig. Da darf mich auch jeder für lynchen im Kommentarbereich. Aber ich finde, es sieht immer so ein bisschen ecky und wacky aus, was auf dem Bildschirm passiert.
Okay, aber es ist ja eine spannende Diskussion, ob es wirklich zugänglicher sein sollte. Es ist ja eine oft geführte Diskussion. Man kann ja auch sagen, es soll doch für diese Hardcore-Leute dieses eine Spiel oder diese eine AAA-Reihe geben, die mal nicht zugänglich ist. Ist ja auch ein sehr, finde ich, ein gutes Konzept, und hat meiner Meinung nach auch den AAA-Bereich in den letzten Jahren noch mal ein bisschen diversifiziert. Weil ich hatte immer das Gefühl, so 2015, 16 war alles so ziemlich gleich. Es war immer so Ubisoft Open World mäßig. Man hat keine richtigen Herausforderungen gehabt. Und in den letzten Jahren, ich glaube auch durch Elden Ring, aber auch durch Baldur's Gate 3, hat sich das so ein bisschen verschoben. Und ich habe das Gefühl, die großen Produktionen werden im Schnitt wieder ein bisschen anspruchsvoller, auch für erfahrene Spielerinnen und Spieler. Und das finde ich gerade ziemlich cool.
Stimme ich dir voll und ganz zu, wenn du beispielsweise, wie gesagt, so ein, ich finde, Ubisoft ist so ein bestes Beispiel dafür, wenn du ein Spiel entwickelst, das jedem gefallen soll, dann gefällt es meistens niemandem mehr so richtig, ne, wenn halt alles dra ist, wenn das Ding keinen Fokus hat. Siehe, warum ich beispielsweise auch Assassin's Creed nicht für ein RPG halte, weil du halt deine Punkte, die im Skillbaum, kannst du dir so legen, wie du möchtest. Dann ist für mich dieser Skillbaum irgendwie passé, weil du halt ja keine Konsequenzen. Du kannst ja eigentlich alles entwickeln und das ist ja nicht der Sinn eines Skillbaums. Du sollst dich ja spezialisieren. Und dann hast du gleichzeitig, finde ich cool, wenn Spiele mal so, ne, die setzen einfach mal eine Handschrift, mal eine Unterschrift, ne, wir haben halt das nicht, wir haben halt nur das. Und das finde ich halt ganz cool. Gleichzeitig kannst du solche Spiele aber auch zugänglicher machen. Ne? Du hast beispielsweise ja in Spielen hast du eine Arachno-Mod oder einen Arachno-Modus mit drin. Damit zerstörst du ja weder die Erfahrung des einen noch die andere und du bringst ja vielleicht noch eine neue Zielgruppe dazu. Ich finde, das ist gar kein Entweder-Oder, aber ich stimme dir zu, ich hätte auch gern einfach immer mehr Spiele, die so eine Handschrift haben, anstatt dass sie jedem gefallen wollen. Ne?
Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber es kann halt ist ja so eine sehr künstlerische Herangehensweise, wenn man sagt, es gibt nur das eine richtige Spielerleben für uns als Künstler und das ist das Harte. Wenn wir einen Easy Mode einbauen, dann verfälscht das und dann ist es nicht mehr das Kunstwerk, wenn man das so sieht, das wir gerne nach außen tragen würden. Also ich kann das so aus einer Künstlerperspektive heraus, glaube ich, gut verstehen, warum man keinen Easy Mode da reinmacht.
Aber da sage ich immer, die Leute haben ja die Wahl. Ne? Du wirst ja nicht gezwungen, den Easy-Modus zu spielen. Und das fand ich mal interessant, ich habe mal mit jemandem darüber gesprochen, der meinte, sobald ein Easy-Modus in einem Dark Souls-Spiel drin wäre, dann würde er ihn automatisch nehmen. Also er darf nicht drin sein, damit er nicht in Versuchung geführt wird. Aber ich finde ja nochmal, die Person, die sobald es einen Easy-Modus gibt, weiterhin auf normal bleibt und der Versuchung widersteht, es sich einfacher zu gestalten, das ist ja eine noch krassere Leistung als vorher, meiner Meinung nach.
Das stimmt. Aber das ist auch wieder eine spannende Frage, ob man manchmal zu seinem Glück gezwungen werden muss, weil das kenne ich auch, ja. Also ganz viele Mechaniken würde ich nutzen, wenn es sie gäbe in vielen Spielen, aber ich bin froh, dass es sie nicht gibt. Das ist ja manchmal ein bisschen absurd, ne?
Das ist so cool, wie wir hier so in der Gilde sitzen und sagen, was ist ein waschechtes, gutes Rollenspiel? Würde ich beispielsweise aber auch so ein Elden Ring, weiß ich nicht mal, ob es ein Rollenspiel ist. Na ja, gut, ja, aber dann haben wir wieder diese Skillbäume und diese beziehungsweise die Verbesserungen und das ist halt auch nur ein Aspekt. Ich gebe dir kurz ein Beispiel, was ich meiner Meinung nach, das ist so ein zu Tode gefeaturedes Spiel, was für mich dann leider gar kein Rollenspiel mehr ist, nämlich Starfield, von dem ich nicht weiß, ob du es gespielt hast.
Nee, habe ich noch nicht gespielt. Aber juckt mich ehrlich gesagt auch gar nicht so arg, obwohl ich mit Bethesda-Spielen durchaus meinen Spaß habe, aber irgendwie, nee.
Ja, und das ist nämlich, ne, die sind seit Fallout 4, sind die irgendwie in so eine Minecraft-Richtung gegangen, ne, jetzt müssen unsere RPGs plötzlich, dass man so Sandbox hat, wo ich mir da denke, hä, was hat das mit eurem narrativen Stil zu tun? Und bei Starfield ist es so, ja, du kannst Planeten bebauen. Ist das storytechnisch relevant? Nö, aber du kannst es. Du kannst No Man's Sky im Singleplayer spielen. Warum sollte ich das tun, Bethesda? Ja, das weiß ich auch nicht.
Ja.
Ach ja, Bethesda.
Also Fallout 4 hat mich zum Beispiel auch nicht so abgeholt wie Fallout 3 oder Fallout New Vegas, die ich jetzt nachgeholt habe.
Die wichtigste Frage an dich, Matze. Fallout 3 oder Fallout New Vegas?
Ja, ich mache jetzt die total populäre Antwort, aber also ich muss erstmal sagen, beide Spiele haben mir gut gefallen. Also ich fand beide auch heute noch toll. Aber mit Fallout New Vegas hatte ich ein bisschen mehr Spaß, beziehungsweise hatte ich den Spaß, der mich wahrscheinlich noch eine Weile begleiten wird. Also das halt mehr nach. Fallout 3 ist ein bisschen seichterer Spaß. Man läuft rum, erkundet. Und Fallout New Vegas ist gerade was so die Rolle in der Welt angeht, die Dialogoptionen und Entscheidungen, die man treffen kann, einfach noch ein bisschen wuchtiger.
Ja. Warst du schon in Washington D.C. in Fallout 3?
Ja, natürlich. Also ich habe Fallout 3 schon durchgespielt. Am Freitag kommt mein Video dazu. Da kannst du dann gerne mal reingucken. Ich finde, in Washington D.C. fand ich es halt ein bisschen störend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es quasi so ein Overworld-Dungeon ist. Also dass man da ja keine offene Welt hat im klassischen Sinne, sondern man guckt auf die Karte und denkt, ah, man geht jetzt nach Osten und dann will man nach Osten laufen und dann steht man vor Trümmern von irgendwelchen Häusern, ehe man kapiert, dass man ja durch die Metro irgendwie die Verbindungswege über die Gleise nehmen muss, um in einen anderen Stadtteil zu gelangen. Das fand ich sehr deprimierend am Anfang, bis ich so richtig verstanden habe, wie es funktioniert. Aber Washington an sich, ja, also gerade so diese bekannten Punkte, waren sehr schön designt. Und ich finde, das kann Bethesda sowieso. Also diese Top-Orte in Bethesda-Spielen sind immer richtig geil. Aber sie haben meistens zu viel Welt für die Assets, die sie haben. Und das führt dann dazu, dass es auch sehr viel Wiederholung in ihren Spielen gibt. Und das stört mich wiederum.
Ne, wenn man mich fragt, welche Spielwelt ist denn schöner, Fallout oder Skyrim? Das ist unfair, weil Skyrim hat halt wirklich Wälder und Fallout ist irgendwie auch, es ist eine Postapokalypse, da muss auch nicht viel stehen, damit hast du die schnellste und einfachste Antwort darauf. Ich finde, es hat einen Vibe, es ist natürlich keine besonders hübsche Welt, aber was willst du von einer Postapokalypse erwarten, solange du jetzt nicht Last of Us spielst, was wirklich eine super schöne Welt hat. Bei Fallout muss ich sagen, Fallout 3 und Fallout New Vegas unterscheiden sich meiner Meinung nach insofern, weil Fallout 3 ist für mich gleichzeitig ein Rollenspiel, Survival-Spiel, und das zeigt sich vor allem in Washington D.C., das ist das Highlight schlechthin, weil du hier gezwungen wirst, dass du diese labyrinthartige Struktur verstehst, ne? Das hat so richtige Metro 2033-Vibes. Und das ist für mich das Highlight, während alles drumherum so ein bisschen für mich nachlässt, wobei du hast halt ganz viel Horror auch in Fallout 3, das vermisse ich beispielsweise in New Vegas. Während du New Vegas hast du extrem viel Game of Thrones eben in New Vegas und alles ist so auf New Vegas konzentriert und ich finde, da spürst du das Survivalige überhaupt nicht mehr. Ich finde, es ist, Fallout New Vegas erinnert mich dann immer mehr an Vampire the Masquerade, weil auch New Vegas in seinem Kern ein sehr dialoglastiges Spiel ist und Fallout 3 ist ein Survival-Spiel. Ich glaube, da hängt es dann von der persönlichen Geschmacksrichtung ab, worauf man mehr Bock hat. Und ich bin mehr so ein Survival-Mensch.
Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde tatsächlich in Fallout 3 ist es in den Dialogen auch eine Stärke, dass es nicht so schwafelig ist. Ne? Fallout New Vegas muss in seinen Dialogen immer sehr viel erklären, weil es eben eine Welt präsentieren muss, in der man eine Entscheidung später auch treffen muss. Und Fallout 3 ist ein bisschen leichtherziger. Ich habe das Gefühl, kein Dialog ist dort langweilig. Also man geht in die Dialoge rein und dann sind die auch schnell wieder vorbei. Es wird auch mal was Lustiges, was Nettes gesagt. Und man ist in so einer stetigen, Progression drin, man geht vorwärts und freut sich über das, was hier passiert, aber sobald man drüber nachdenkt und macht das eigentlich alles Sinn, was hier passiert, dann zerfällt es ein bisschen und da ist dann wiederum New Vegas, das auch mehr erklärt, das versucht mehr aufzubauen an Geschichte und Lore, ein bisschen glaubhafter hinten raus. Also ich würde sagen, Fallout 3 ist ein bisschen kurzweiliger und Fallout New Vegas vielleicht ein bisschen, ja, authentischer.
Finde ich super interessant, unterschiedliche Brillen darauf. Also eigentlich wollte ich einen Podcast nur mit dir führen, um über Fallout 3 und New Vegas zu reden. Nein, das wird Spaß. ich finde, Fallout 3 ist ultra deprimierend, was ich total toll finde. Fallout New Vegas nimmt so die Apokalypse nicht wirklich ernst. Ne? Das ist halt übelst sexy und ja, wir haben New Vegas und so. Und ich finde es interessant, wie Bethesda und Obsidian hier sehr unterschiedlich damit umgehen. Und ja, ich finde die Lore auch in New Vegas interessanter, weil während in Fallout 3 eigentlich gar nichts mehr steht und ich bin mittlerweile nicht mehr im Lager, Fallout New Vegas prinzipiell besser finden zu müssen. Ich finde, die beiden haben ihre Stärken und dieses 3 hat seine Stärken, die findet man, die habe ich damals, sagen wir mal so Anfang 20, habe ich die für mich auch noch nicht entdeckt. Und dann, als ich älter wurde, dachte ich mir, es geht so hier mehr um die Einsamkeit, während Fallout New Vegas so sexy und edgy und wacky ist. Muss man wissen, was man will, ne? Aber find ich finde, beide haben definitiv ihre Stärken.
Absolut. Ich habe auch gedacht, die Unterschiede wären größer. Ne? Ich kriege ja auch am Rande immer mit, dass alle sagen, New Vegas, voll geil, 3, so ein bisschen langweilig. Und das würde ich so nicht unterschreiben. Die sind sich qualitativ schon recht nah. Und ich finde, genau wie du beschreibst, dass Fallout 3 viel deprimierender ist. Also da aus dem Vault rauszukommen, in die Welt rauszugehen und dann diese Ambient-Teppiche zu hören und auch diese Einsamkeit zu spüren. Also ich habe auch das Gefühl, Fallout 3 traut sich mehr, oder sie haben weniger Ressourcen gehabt, wie man es nimmt, auch mal lange Strecken Ödnis sein zu lassen. Da passiert auch mal lange nichts. Und dieses Gefühl von Einsamkeit habe ich auch in Fallout 3 viel mehr gespürt als New Vegas. Also da stimme ich dir zu.
Das ist dann immer die Frage. Und sonst sagen die Leute immer zu mir, Michael, du magst immer nur so deprimierende Spiele. Ja, ich mag die halt.
Dann kann man sicher die 50s aufs Radio machen, ne? Wenn es einem zu deprimierend ist. Aber also ich mag es dann lieber, wenn es so richtig schön unten bleibt, ja. Also ich habe das Radio zum Beispiel nie an in Fallout. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich habe es auch nie an. Und du hörst ja nur Musik, wenn es zu kämpfen losgeht. Und sonst bist du eine Silence My Old Friend, ne? Das ist halt so in Fallout. Ist total spannend, wenn man mal mit Abstand immer noch mal Reihen für sich neu entdeckt oder Teile neu für sich entdeckt. Und man merkt, man könnte 6 Podcasts mit dir führen und wir sind noch lange nicht fertig. Ich würde gerne deine Meinung zum 7. Platz wissen und ich nehme GamesRadar jetzt erstmal so als Vorlage, während GameStar tatsächlich relativ ähnlich ist, deswegen da werden wir viel, viel schneller durchgehen, aber okay. Platz 7, Star Wars Knights of the Old Republic.
Ey, da bin ich so raus, mehr könnte ich nicht raus sein. Ich habe nicht mal die Filme geschaut.
Nicht, du hast nicht mal, du, Moment, was? Du hast nicht mal die, was? Du hast nicht mal die Star Wars Filme gesehen?
Ich wusste, dass das jetzt kommt, ja. Das höre ich total oft. Ja, ich habe die Star Wars Filme noch nicht geschaut. Ich weiß, sollte ich mal nachholen. Vielleicht mache ich mal ein Video drüber. Mein erstes Mal Star Wars.
Also, sorry, das hat mir gerade echt ein bisschen den Stecker gezogen. Jetzt muss ich ihn wieder einstecken. Ich meine, um Gottes Willen, hast du gerade ein Kulturgut verpasst? Das würde ich nicht sagen.
Die meisten würden auf jeden Fall sagen ja. Du bist der Erste, glaube ich, den ich höre, der sagt nein. Das ist aber auch mal schön.
Ja, ne, ich bin ja, also außer von Silent Hill 2 bin ich ja nicht wirklich fanatischer Jünger von irgendwas, aber ich lasse den Leuten auch das, was sie eben wollen. Aber ich find's ganz ehrlich, ich habe ja die Challenge bei mir, dass ich Weihnachten vom 1. bis zum 24. Dezember Last Christmas halt ausweiche, ne? Dass ich das auf keinen Fall höre. Das ist meine Challenge. Und deswegen finde ich es viel beeindruckender, wenn du mit deinen Lebensjahren bisher Star Wars ausgewichen bist. Also meine Achtung.
Ja, wie gesagt, ich hatte eine komische Jugend. Ich war halt irgendwie so ein sportlicher Typ, der Fantasy und Science Fiction nicht mochte. Und
beides sogar nicht. Genau. Sag jetzt nicht, dass du nicht Herr der Ringe gesehen hast.
Ich habe Herr der Ringe Ende letzten Jahres nachgeholt und da auch ein Video gemacht, tatsächlich.
Wow.
Ja, Herr der Ringe kam ins Kino, da war ich, das muss ich kurz überlegen, war ich 14, 15. Und total viele Leute, die ich kannte, sind damals ins Kino gerannt. Und ich war immer so, oh nee, Fantasy. Und Harry Potter habe ich auch nicht gelesen. Ist auch sowas, ne? Alle haben das gelesen. Das war total der Hype in meiner Jugend, Kindheit. Und ich habe einfach alles verpasst und habe zu Hause Anstoß 2 Fußballmanager gespielt. Das war so mein Leben damals, ja.
Bist du in deiner Vault und spielst Fußballspiele, während draußen das Leben weitergeht? Und ja, okay, ja, genau, ja, ich verstehe es.
Und durch den Kanal bin ich halt aus meinem Loch gekrochen und bin jetzt dabei, diese ganzen Lücken zu füllen und denke mir, was warst du für ein dummer Ignorant? Das ist ja furchtbar.
Wäre auch ein lustiger Kanalname, dummer Ignorant. Aber ja, dein Leben ist gewissermaßen Fallout, dass du aus deiner Vault rausgekommen bist und jetzt alle Rollenspiele nachholst, die du während deiner Fußballzeit verpasst hast. Aber auch eine sehr interessante Vault, denn es gibt ja unterschiedliche Vaults mit unterschiedlichen Experimenten und du hast anscheinend der Kontrollgruppe angehört. Wie wirkt sich das eigentlich auf jemanden aus, wenn er nur Fußballspiele spielt und Star Wars vergisst oder meidet? Interessant.
Ja, absolut.
Star Wars Knights of the Old Republic, das erste ist von BioWare, das zweite ist von Obsidian Entertainment. Es taucht in allen Listen auf. Michael, du hast es gefälligst nachzuholen. Und ich glaube, wenn man es mir 750 Mal sagt, dann werde ich es auch machen. Aber es ist halt auch super schlecht gealtert. Also da muss man, glaube ich, damals gespielt haben, um es heute noch zu mögen. Ich glaube, das gleiche habe ich bei Morrowind. Kann ich auch nicht viel zu sagen, außer dass man es mir bestimmt schon 499 Mal empfohlen hat. Und es soll richtig, richtig gut sein.
Ja, aber ja, ist immer die Frage, wie viel Nostalgie ist da mit dabei, ne? Und wie gut funktioniert das dann heute noch, wenn man es damals nicht gespielt hat? Das ist ja, finde ich, auch immer für mich gerade die spannende Frage bei diesen ganzen Gothic und keine Ahnung, was ich so nachgeholt habe. Aber um mal kurz bei Star Wars zu bleiben, das ist ja ein Party-basiertes Rollenspiel, oder?
Der erste ist Single Player. Ich glaube, oder du verwechselst es wahrscheinlich gerade mit dem Star Wars Online. Mit dem MMORPG, okay. Das gibt's ja auch noch.
Ah, ich dachte, es wäre so ein klassisches CRPG, wo man mit einer Gang unterwegs ist und dann pausierbare Kämpfe hat, wo man.
Also das ist es ja doch. Das klang gerade verdächtig, als ob du es mit mehreren Spielen dann spielst. Nee, genau. Es sind aber auch keine rundenbasierten Kämpfe, sondern es ist schon Third Person. Ich glaube, es ist mit Dragon Age vergleichbar. Schreibt uns bitte die Kommentare, falls wir hier gerade komplett falsch liegen. Aber ich habe Star Wars gesehen, das Spiel nicht gespielt. Matze hat Star Wars nicht gesehen und das Spiel nicht gespielt. Also das ist halt, wir haben die Karte auf dem Tisch ausgebreitet.
Aber es ist ja vielleicht mal eine spannende Frage. Wie stehst du zu diesen pausierbaren Kämpfen? Also da habe ich zum Beispiel noch keinen Fuß reingesetzt. Und ich habe da auch so ein bisschen Probleme mit so Baldur's Gate und sowas, ne? Wo man halt ins Gefecht geht und dann pausiert man, nächste Aktion ausführen und so weiter. Hast du einen Zugang dazu, Max?
Ich finde das, super witzig, dass du das pausierbare Kämpfe nennst.
Ja.
Der Fachbegriff ist ja rundenbasiert, aber ja, sie sind ja eigentlich pausierbar. Ich persönlich finde, das raubt dem Ganzen immer sehr viel Immersion, ne? Es wird ja versucht, es so darzustellen, als sei es echte Kämpfe, aber es fühlt sich ja trotzdem wie Schach an, gerade weil du dieses Gittermuster hast, ne? Und ich finde, so ein Spiel, dass das trotzdem noch inszenierungstechnisch gut hinkriegt, ist zum Beispiel XCOM 2. Also das macht auch durch seine Taktik halt ultra Spaß. Ich habe das bei ganz vielen Spielen, das mich halt super irritiert. Vor allem, du hast bei rundenbasierten Kämpfen manchmal das Problem, dass du nicht gerade in einem Finalkampf drinsteckst, sondern du triffst jetzt auf eine x-beliebige Jägergruppe. Jetzt wird das Gitternetz ausgerollt. Jetzt musst du 6 Runden lang spielen, um 3 doofe Jäger umzubringen. Das nervt mich dann total, weil das würde in Skyrim einfach so viel schneller vonstatten gehen. Ich glaube, es ist der Punkt, warum ich Baldur's Gate 3 bisher gemieden habe.
Mhm. Ja, ich bin da auch sehr skeptisch, was das angeht. Aber ich glaube, auch hier ist es so, dass es wahrscheinlich einfach ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Und irgendwann, wenn man eins dieser Spiele richtig verstanden hat, kommt man mit den anderen wahrscheinlich auch klar. Aber bisher ist mir die Hürde noch ein bisschen zu hoch.
Und wir müssen ja festhalten, wenn wir alle Pokémon gespielt haben, wobei ich nicht weiß, ob du Pokémon gespielt hast, Matze, weil du in deiner Vault warst.
Ich habe es nicht gespielt, tatsächlich.
Siehst du, deine Vault war da konsequent. Kein Zugang zur Außenwelt.
Ich war echt komplett abgeschottet. Mario Kart habe ich gespielt.
Ach, das hat man in der Vault erlaubt. Ja, okay. Finde ich.
Das ist ja schon Sport irgendwie, ne?
Ja, das ist ja, ja, okay. Also hat man in deiner Vault nur Sportsachen zugelassen. ich meine, Pokémon ist halt auch ein rundenbasiertes Spiel und das habe ich damals echt, heute dachte ich mir so, stimmt, das war rundenbasiert, es war abwechselnd, es war pausierbar gewissermaßen. Aber das ist das Problem, ich glaube, ich brauche manchmal so richtig schnelles Gameplay und da lobe ich mir zum Beispiel Fallout und Skyrim, du musst dich ja nicht großartig mit den Mechaniken auseinandersetzen, du kannst doch einfach loslegen, ne? Und du musst dir nicht unbedingt, oh Gott, was ist denn der Angriffswert, Verteidigungswert, das hat eine 43er Wahrscheinlichkeit, dass das nicht trifft, bla bla bla. Wenn ich eine Doktorarbeit schreiben muss, bevor ich kämpfen darf, dann huckt's mich halt nicht, oft.
Ja, nee, das verstehe ich. Wobei ich auch glaube, dass Fallout gerade für Neulinge auch ein bisschen überreizend sein kann. Also wenn man sich so den Pip-Boy das erste Mal öffnet, dann springen einem schon sehr viele Menüs entgegen. Ich habe halt inzwischen gemerkt, ich bin halt drin und jeder Fallout-Teil spielt sich gewissermaßen gleich. Also Fallout 3 sah für mich auch so aus, wie Fallout 4 in meiner Erinnerung aussah. Es war ja auch kein besonders schönes Spiel zu Release damals. Und ich glaube schon, dass Fallout 3 für komplette Neulinge auch erstmal eine Hürde darstellt. Aber natürlich kann man loslaufen und schießen. Man wird aber auch sehr schnell sterben, weil auch der Schwierigkeitsgrad überraschend hoch war, muss ich sagen.
Definitiv. Und das merkst du halt vor allem in Washington D.C., wo das Spiel dann mal plötzlich richtig Survival-mäßig wird. Und deswegen liebe ich Washington D.C. Und wenn Washington D.C. erobert ist, dann ist Fallout 3 so ein bisschen durch. Aber es gibt noch von diese fantastischen DLCs, die ich auch definitiv empfehlen kann. Ja. Gehört zu dir auch, dass du die DLCs spielst oder bist du nach dem Hauptspiel durch?
Nee, also ich freue mich immer, wenn es noch was Cooles gibt, was mir Leute empfehlen, dann ist das was prinzipiell erscheinen kann auf meinem Kanal. Gibt es einen, der hervorsticht?
Ja. Erstens empfehle ich dir, dass du in Fallout 3 bitte nach Südwesten gehst. Dort wirst du auf das Dunwich-Gebäude treffen, falls du es schon gesehen hast.
Das weiß ich gerade gar nicht.
Das ist eine spooky Firma mit einem Cthulhu-Kult. Das ist richtig toll.
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Schade. Ja, das ist in Fallout 3 so richtig schön, weil da noch ganz viele Sachen versteckt sind. Und New Vegas ist halt wirklich sehr krass auf sein Game of Thrones ausgelegt. Und das Schöne ist, es gibt noch eine DLC, Point Lookout, der tatsächlich diese Geschichte rund um dieses Geistergebäude ergänzt. Und dann gehst du in einen richtig unheimlichen Sumpf mit einer Villa. Und das hat so richtige, South Gothic Vibes. Also das kann ich wirklich empfehlen. Du denkst dir so, ist das noch Fallout? Ja, und es funktioniert fantastisch.
Das kann man sich aber gut vorstellen, dass so Lovecraft-Horror in dieser Welt funktioniert, finde ich. Also das geht schon eine gute Verbindung miteinander ein. Also das,
ich meine, die haben Aliens, die haben Mad Max, die machen ja alles, ne?
Aber es hat auch so eine Stimmung, wo das reinpasst. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Okay, Point Lookout ist notiert. Dann werde ich mal gucken, ob ich mir den die nächsten Wochen mal noch zu Gemüte führe. Klingt auf jeden Fall super interessant. Würdest du dann empfehlen, zuerst das Gebäude leer zu räumen oder das dann zusammen zu machen?
Du musst das Gebäude vorher machen, beziehungsweise das ist nur eine bestimmte Quest, die ich da anspreche. Die musst du auch gar nicht machen, aber ich finde immer, geh erst ins Gebäude und dann geh nach Point Lookout und dann wirst du auf diese Quest treffen, die damit zusammenhängt. Ja. Super. Ach, das ist, ich will es jetzt schon wieder spielen, wenn ich drüber rede. Wird mir der Wund wässrig. Platz 6, Elder Scrolls 5, Skyrim.
Ja. Klassiker, ne? Auch in jeder Liste, also war auch klar, dass das noch kommt. Hat mir persönlich sehr gut gefallen, hat mich bisweilen auch ein bisschen genervt, hat auch dieses Wiederholungsproblem. Also ich finde zum Beispiel die Dungeons in Skyrim sind einfach zu mannigfaltig. Es hätte gereicht, die hätten die Hälfte der Dungeons und dabei wäre der durchschnittliche Dungeon interessanter. Aber man geht dann trotzdem in alle rein, weil man immer wieder von außergewöhnlichen Umgebungen überrascht und übermannt wird. Und ich mochte an Skyrim sehr die Stimmung, die es verbreitet. Das war für mich die größte Stärke. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber diese Wanderer-Atmosphäre, man geht einfach in die Welt raus. Es läuft meiner Meinung nach der beste Soundtrack überhaupt. Also ich kenne keinen Videospiel-Soundtrack, der mich so berührt hat. Und gerade für Melancholiker fand ich es ein ganz wunderbares Spiel. Also so diese sich mit Farben überschlagenden Himmel anzugucken, dann diesen Orchestersound dabei zu haben, alleine durch irgendeine schöne Landschaft zu wandern, irgendwelche Bäche fließen. Das war für mich ein sehr bewegendes Spiel, also sehr poetisch.
Ich habe mal einen Artikel geschrieben für GameStar, dass ich behauptet habe, dass ich 1000 Spiele in meinem Leben gespielt habe. Und das stimmt so ungefähr. Und da habe ich gesagt, dass mich 6 Spiele davon vor allem sehr geprägt haben und dass ich sie irgendwie gedanklich immer noch spiele, auch wenn ich sie gerade nicht spiele. Und dazu gehört auch Skyrim tatsächlich, weil es eines der wenigen Spiele ist, das ich als Heimat empfinde. Das spiele ich sogar weiter, obwohl ich in diesem Spiel nichts mehr zu tun habe. Und das hat für mich so ein es ist halt so super gefährlich, diese Welt, und gleichzeitig ist sie so unglaublich anziehend, ne? Das ist irgendwie sehr ambivalent, das ist sehr melancholisch, sehr heimatlich. Ich finde auch, der Soundtrack erzählt gewissermaßen, Atmosphäre funktioniert in diesem Spiel vor allem durch den Soundtrack. Tag und Nacht hört sich ja komplett unterschiedlich an, und ich habe letztens in einem Podcast auch festgestellt, questtechnisch hasse ich fast alles an Skyrim, weil es halt super boring eigentlich ist, wie du schon sagtest, ne? Und diese Dungeons zu gehen, es ist halt immer fucking dasselbe. Aber trotzdem schafft es dieses Spiel, dich immer zu interessanten Orten und zu interessanten Momenten zu führen und dass du mit interessanten Erinnerungen nach Hause zurückkehrst. Und das kann das Spiel halt leider. Und deswegen wirst du immer bei mir auch in meiner besten Liste landen, Skyrim.
Ja, und ich finde das ist wirklich die Stimmung, die überzeugt. Wie du sagst, die Quests nicht besonders gut und das Gameplay ja auch nicht. Und ich finde, Skyrim ist deswegen auch ein wunderbarer Beweis dafür, dass ein Videospiel nicht die Summe seiner Teile ist, sondern ich finde, diese eine große Stärke reicht, um es zu einem herausragenden Spiel zu machen, obwohl total viele Sachen eigentlich objektiv nerven. So. Und
richtig.
Und so, mir geht's da wie dir. Also ich war sehr gerne in dieser Welt unterwegs.
Ich habe manchmal das Gefühl, in Rollenspielen muss ich schon so eine Heimat finden, weil sonst kann ich da irgendwie nicht leben. Und bei Starfield war es echt das große Problem. Ich habe da keinen Heimatdings empfunden. Lustigerweise, es gibt tatsächlich einen Starfield-Planeten, der an Skyrim erinnert. Und da dachte ich mir, ach, das ist ja nett. Dann fällt mir ein Planet von diesen 1800 ein, wo ich denke, da könnte man leben. Aber ja, Starfield, ich werde nie müde, dich zu bashen.
Ja, man merkt. Aber du bist wahrscheinlich auch alter Bethesda-Fan, ne? Ich glaube, für die Alten, die merken, wohin die Reise geht, ist es immer besonders schwierig. Hast du Oblivion zum Beispiel auch schon sehr gemocht?
Das Problem ist, ich finde, man ist so verwöhnt, wenn man Skyrim gespielt hat, dann darf man nicht Oblivion danach spielen. Dann denkt man sich so, in Skyrim war das alles so viel komfortabler und jetzt habe ich hier Dialogoptionen, die nur Themen ansprechen, aber ich darf meine Sätze nicht ausformulieren. Ich freue mich aufs Remake, wo es aktuell heißt, es kommt oder es kommt nicht. Das merkt man
irgendwie. Das wäre mega cool.
Das wäre mega cool. So
einfach so ein Shadow Drop kommt und in ein paar Wochen, zack. Das wäre super cool. Weil ich überlege auch schon die ganze Zeit, Oblivion zu spielen. Ich habe auch Respekt davor, nach Skyrim das zu spielen, gerade weil ja auch die Dungeons dort, also soll ja noch viel furchtbarer sein mit den Wiederholungen und Gleichaussehen und so weiter. Und wenn die jetzt da ein neues Oblivion raushauen, das wäre für mich, das wird so perfekt in mein Leben passen. Ich fände es ganz toll.
Bethesda, wenn du gerade wieder zuhörst, bitte Oblivion Remake rausholen. Matze verspricht auch, dass das Ding eine schnelle Losnummer bekommt und ganz nah ganz schnell dran ist.
Aber mir tun die Leute von Sky Oblivion leid. Also stell dir mal vor, jetzt kommt das Remake und die haben da jahrelang an einer Mod gebastelt, die eigentlich genau das sein will. Und dann kommt es offiziell und macht ja die Mod dadurch auch ein bisschen belangloser oder unwichtiger. Für die tut es mir richtig leid oder täte es mir richtig leid. Ist ja alles noch nicht in trockenen Tüchern. Aber die sitzen bestimmt auch zitternd zu Hause am Schreibtisch.
Mod-Communities sind für mich so Hochburgen der Leidenschaft. Ne? Die können auch 20 Jahre an einem Spiel arbeiten. Das ist denen so scheißegal. Die haben Unmengen an Energie. Und das ist, finde ich, das sind für mich, also, ne, ja, Assassinenorden sind halt irgendwie krass in Games. Aber ich finde, so Mod-Communities ist noch mal viel krasser. Nee, also aktuell heißt es nur, dass es in der Mache ist. Eine Person behauptet es, die andere hat auch einen Onkel, der was darüber erzählt hat. Ich finde, damit kann man immer ganz gut Klicks farmen über solche Anti-Sachen, die noch nicht bestätigt sind. Aber mittlerweile, denke ich, gebe ich auch echt nicht mehr viel auf Leaks, solange es nicht bestätigt ist. Weil das ist so ein bisschen immer so, als würde ein Entwickler eine Überraschungsparty für dich planen, aber man hat es dir schon vorher erzählt. Dann denke ich mir so, nee, da würde ich eigentlich lieber einen Trailer dann zu sehen und dann gehypt werden, anstatt schon 3 Tage vorher zu wissen, ja, wurde ja schon alles geleakt.
Klar, aber man kommt nicht dran vorbei. Ne? Selbst wenn man nicht draufklickt, hat man ja trotzdem auf der YouTube-Startseite die GameStar News, wo es dann heißt, Oblivion schon bald. Und man ist trotzdem schon so ein bisschen vorgewarnt, selbst wenn man es nicht anschaut, das Video dann. Das ist heute, wenn man sich online bewegt, tatsächlich sehr schwer, sich noch überraschen zu lassen.
Das hast du sehr schön gesagt und ich glaube, da war dein Leben in deiner Sport-Vault auch viel, viel einfacher. Ich würde eigentlich gerne dann dort einziehen und einfach mal nicht mehr über solche irgendwas, ne, also so Pseudo-Realitäten. Also wir haben ganz viele Schrödingers Katzen. Wir könnten ein Tierheim mit Schrödingers Katzen aufmachen, wie viele Sachen anscheinend kommen oder nicht kommen. Alles super anstrengend. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was dann beim nächsten Vote passiert. Platz 5, und dazu habe ich eine Meinung. Ich bin gespannt, ob du dazu eine Meinung hast. Legend of Zelda Breath of the Wild.
Ich habe keine Switch, leider. Das heißt, dazu habe ich keine Meinung. Gehört aber zu den Spielen, die ich super interessant finde, weil sie eben auch ohne klare Questmarker und so auskommen und das Auge irgendetwas sieht, ne, und man läuft dann dahin. Also diese freie Exploration ohne zu viel Händchen halten, finde ich erstmal spannend. Aber ich habe es nicht gespielt. Du?
Ich fand dein Statement vom Kanal Detailliebe dazu. Wir besitzen keine Switch, aber wir haben sehr viel Gutes über Breath of the Wild gehört. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich finde, das Ding ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Sandbox, ne? Das geht auch mehr so in die Richtung von Minecraft. Wir müssen ein bisschen mit den Mechaniken ausprobieren. Wir werden dich nicht so an die Hand nehmen. Und da denke ich mir manchmal, ich möchte aber gerne von der Story an die Hand genommen werden, weil die mir eine Motivation liefert, irgendwas zu unternehmen, ne? Wenn ich einem Skyrim höre, es gibt eine Magier-Akademie, dann habe ich mir selber eine Quest gesetzt, ich will diese Akademie finden. Wenn ich in Zelda weiß, ich kann hier mit Steinen rumexperimentieren, weiß ich als Held, habe ich keine Ahnung, wie ich die Welt retten soll, aber ich habe mit Steinen rumexperimentiert. Und da habe ich mich so ein bisschen verloren gefühlt in Breath of the Wild. Ich glaube, da sind die Action-Adventures von früher in der Reihe, sind eher was für mich.
Okay, bauen die am Anfang keine große Bedrohung oder Motivation auf? Spiel.
Und du musst ja wissen, wenn du den Trailer davor anguckst und danach erfährst, ach übrigens, das ist eine Postapokalypse, denkst du dir so, what? What? Also in meinem Kopf, in meiner internen Google-Suche erscheinen andere Bilder, wenn ich Apokalypse eingebe. Aber ja, da ist die Menschheit halt, also da ist anscheinend nicht mehr so viel los und es gibt mal wieder Ganondorf und dann musst du losziehen, um ihn mal wieder fertig zu machen. Ah, Zelda. Ich find's lustig, wie sie versucht haben, diese Timelines alle irgendwie einander in Ordnung zu bringen, aber storytechnisch passiert da doch immer dasselbe.
Aber da hast du jetzt schon einige kontroverse Aussagen getätigt.
New Vegas. Weiß ich, und ich sollte jetzt, glaube ich, in deine Vault einziehen, bevor ich da Schwierigkeiten kriege.
Glaube ich auch. Musste aber halt 10 Jahre Ultimate Team spielen, ne?
Oder halt draußen von der Meute gejagt werden. Ich bin bekannt für meine kontroversen Aussagen, aber ich finde, wir können das auch einfach sagen, ohne dass wir dann immer so, ja, viele Leute haben ja Spaß damit, ich meine es auch nicht böse und so. Ich meine, nee. Ich kann den Leuten damit den Spaß ja auch nicht verübeln und es genauso wenig, wenn Leute sagen, ja, aber Silent Hill 2, das Original, hat ja ein furchtbares Gameplay, Michael. Ist es vollkommen in Ordnung.
Ja, ja, aber die Leute lieben es einfach, wenn man das sagt, was sie denken. Also das
YouTube
wird immer so sein, das ist ganz schlimm. Und sobald man ein bisschen kontrovers ist, dann geht es auch gar nicht darum, ob die Kritik begründet ist. Ne? Also bei den meisten natürlich schon, aber es gibt ja immer eine laute Minderheit. Sondern es geht darum, nein, das stimmt nicht. Und dann wird irgendwas beschimpft. Also das habe ich auch schon ganz oft erlebt. Dabei ist es doch eigentlich gerade das, was einen auch so ein bisschen über Dinge nachdenken lässt, wenn man einen komplett anderen Standpunkt hört. Ja, lass das zu, bitte.
Ich war gerade gefühlt, als du das erzählt hast, war ich 500 Mal Leonardo DiCaprio aus Wolf of Wall Street und habe applaudiert. Fühl dich umarmt und gehighfived durchs Internet. Hast du das Gefühl, dass YouTube manchmal doch zu sehr Bestätigungsfernsehen ist?
Boah, das ist eine. Naja, es gibt eigentlich die zwei Möglichkeiten. Ich glaube, YouTube ist auf jeden Fall extrem. Aber das gilt, glaube ich, für alle Medien heutzutage, weil es sich halt klickt. Also entweder man hasst etwas oder man liebt es. Ist das beste Spiel aller Zeiten oder der größte Scheiß? Das sind die beiden Pole, an denen man die meisten Klicks generieren kann. Das glaube ich schon. Aber meistens geht es in die positive Richtung. Man sieht selten Kritik an wirklich von vielen geliebten Spielen. Ja, und selbst wenn, es kann ja nur ein einzelner Punkt sein, den man sich rausgreift. Das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass mal so ein Video gibt, ja, Elden Ring ist gut, aber lasst uns mal über diese fünf Dinge sprechen. Und da werden auch mal ein bisschen die Schwächen des Spiels mehr in den Vordergrund gestellt, die in den ganzen Tests über Elden Ring zum Beispiel, finde ich, gar nicht zum Tragen kamen. Ich weiß gar nicht, was das Spiel schlecht macht, ob es überhaupt irgendetwas schlecht macht, ja, obwohl es das mit Sicherheit tut. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, auch die Sachen immer herauszustellen, um auch in der Diskussion zu bleiben und nicht in der Selbstbeweihräucherung. Aber ich sehe selbst, wie schwer es manchmal ist. Also wenn ich ein Video mache, wo ich zum Beispiel Witcher 3 nicht komplett abfeiere, ne? Also Witcher 3 kommt bei mir ganz gut weg, aber ich habe auch sehr viele valide Kritikpunkte, würde ich sagen. Und dann sehe ich in meinen YouTube-Statistiken, es ist bestimmt kein schlechteres Video, ne, als die anderen, aber viel mehr Leute klicken den Daumen nach unten. Und das ist immer in den Videos, wo ich ein recht beliebtes Spiel auch kritisiere, so, dass es natürlich dazu führt, dass viele Leute es irgendwie empört und die den Daumen nach unten drücken. Das lässt sich da sogar ja in Zahlen messen. Und das finde ich schon immer sehr interessant, dass es gar nicht darum geht, die Meinung vielleicht mal zuzulassen oder auf die Kritikpunkte auch in den Kommentaren einzugehen, sondern sich einfach zu ärgern, dass es nicht dieselbe Meinung ist, die man doch selbst hat. Und das Spiel ist doch das Beste der Welt. Das ist irgendwie ein bisschen traurig auch.
Ich meine, ich spiele seitdem ich 9 bin, seitdem meine Mutter mir eine PlayStation zur Kommunion gekauft hat. Und ich mache das jetzt 8 Jahre lang schon beruflich, halt darüber zu schreiben. Und für mich ist es manchmal so, Gaming hat für mich zwei Gesichter. Ne? Das ist dieses eine, dass ich nach Schätzen suche. Und dann ist Gaming für mich aber auch oft McDonald's, dass ich es auch manchmal mit Tinder vergleiche, weil die Leute halt irgendwie auf diese riesige Summe an Spielen irgendwie super merkwürdig reagieren mit so einem Verteidigungsmechanismus. Es darf eigentlich nur 10 gute Spiele geben. Und sobald mal irgendwie ein neues Spiel in irgendeinem Genre existiert, dann heißt es immer, ja, aber Witcher hat das schon gemacht und Fallout ist auch am besten. Und das fühlt sich manchmal so ein bisschen an, dass dieses wirklich wunderbare Medium einfach super oberflächlich angegangen wird. Ne? Und man möchte eigentlich immer nur, mach mir bitte noch mal 30 Minuten Video darüber, warum Witcher 3 das geilste Spiel ist. Und dann denke ich mir, dann soll die Person, die Witcher 3 wahrscheinlich auch geil findet, sich dadurch automatisch auch besser fühlen, weil sie noch mal gehört hat, wie geil Witcher 3 ist. Und dadurch, dass die Person Witcher 3 auch mag, ist diese Person auch ein Connoisseur und kennt sich richtig gut mit Games aus, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich liebe es, über Spiele zu reden. Ich liebe es manchmal mehr, über Spiele zu reden, als sie zu spielen. Und ich finde es super wichtig, dass wir über Spiele reden und nicht immer nur mit dem Schubladen gut und schlecht arbeiten.
Ja, das hat ja auch viel mit Identität zu tun. Ne? Man ist Gothic-Fan und dann ist automatisch Skyrim schlecht zum Beispiel. Ja, das ist so wie die Leute, die sagen, um jetzt zum Fußball zurückzugehen, zum Leben in meiner Vault, die Leute, die sagen, Messi ist der beste Spieler der Welt, Ronaldo kann nix. Ne? Anstatt zu sagen, ja, die sind beide sehr gut, aber ich finde, Messi macht das ein bisschen besser, das wäre so die richtige Aussage, sie sind ja beide gut, muss man gleich das andere auch abwerten, um so die eigene Bubble aufzuwerten. Und das ist halt sowas, was ganz oft greift, was mich echt ärgert.
Das ist, ne, ich habe diesem Medium meine Seele verschrieben, du ja genauso. Das nervt mich halt, ne? Das ist immer dieses ewige Risikomatch zwischen verschiedenen Ländern oder verschiedenen Hype-Größen ist, ne? Und alles ist monotheistisch und nervt mich. Nervt dich auch, aber umso cooler finde ich es gerade, dass mein Kanal sich auch so ein bisschen und deiner auch der Mission verschrieben hat. Es gibt viele tolle Spiele da draußen und sie alle haben es verdient, dass man über sie spricht. Und das ist irgendwie, Gaming ist nicht abgeschlossen, seitdem es Elden Ring gibt. Und Gaming wird auch nicht abgeschlossen sein, wenn GTA 6 draußen ist. Deswegen, das fand ich schon erschreckend, wie sehr diese Welt anscheinend GTA 6 braucht. Und ich brauche es dadurch irgendwie viel weniger, aber gut.
Wobei jetzt vielleicht noch eine Sache, um hier positiv zu schließen. Das ist natürlich auch wirklich eine Minderheit, ne? Die dann halt immer alles gleich in die Kommentarspalten reinrotzt. Die meisten sind, glaube ich, schon auch ganz cool. Sie sind halt nur nicht oder sehen sich nicht so genötigt, immer alles gleich in den Kommentarspalten mitzuteilen.
Das ist ein guter Twist.
Sollte gesagt werden, glaube ich.
Guter Twist. Es ist halt vor allem, dass die Leute, die sich nicht zur Diskussion äußern, deswegen an alle Leute, die in der Diskussion still bleiben, ich würde mir manchmal hoffen, dass ihr mehr redet als die anderen, wisst ihr? Deswegen, wenn ich ein Autumn Fall mit Fallout vergleiche, dann würde mich eure Meinung mehr interessieren als die Leute. Aber Fallout ist doch anders. Ja, aber der Vergleich ist trotzdem irgendwie passend, aber gut. ich gehe mit dir noch die letzten Nummern durch. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ja. Platz 4 Fallout New Vegas erscheint hier. Ich sage, Leute, wir sollten mehr über Fallout 3 und seine Stärken reden. Es ist nicht nur Fallout New Vegas toll, aber ich finde, Matze hat das auch super erklärt, ne, was an Fallout New Vegas auch brillant ist.
Ja, also das würde ich schon auch in die Top 10 packen. Also das hat mir, wie gesagt, schon sehr gut gefallen. Also es ist das Rollenspiel, wo ich am meisten das Gefühl hatte, ich habe wirklich die Welt verändert. Und das muss man eben schon hoch anrechnen. Ich bin zum Beispiel bei den Skills sehr auf Dialog gegangen. Ich konnte fast alles im Gespräch regeln. Ich musste kaum kämpfen. Ich habe total interessante, lustige Situationen damit durchlebt. Und hatte eben, wenn man jetzt Rollenspiel so definiert, dass man der sein kann, der man will, dort das Gefühl, dass es so geht wie bei keinem 3D-Rollenspiel.
Ich lobe Fallout immer dafür, dass man super graue Charaktere spielen kann, ne? Und dass ich das wirklich mal so ausspiele, als sei ich Littlefinger aus Game of Thrones und ich führe einfach alle Fraktionen gegeneinander und hole mir immer den geilsten Profit für mich selber heraus. Und das auszuklügeln, das liebe ich einfach daran, dass du auch immer wieder deine Meinung wie die Unterwäsche wechseln kannst und dass du auch richtig opportunistisch sein kannst und plötzlich, ja, natürlich bin ich für folgende Fraktion. Und dass niemand so deinen Plan durchschaut, das liebe ich an New Vegas. Das gibt's in 3 nicht, während ich in New Vegas kein Survival-Gameplay habe. Aber das muss ich sagen, da hat Obsidian einen Meisterstreich hingelegt. Vor allem dieses Ambivalente. Und ich finde auch, hast du Evoke gespielt?
Nee, habe ich nicht gespielt. Hat mich nicht so gereizt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich stört bei vielen neuen Spielen die Farbpalette. Es gibt jetzt immer so dieses Lilane und ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Ich weiß, diese Effekte,
wenn man schlägt, auch das Dragon Age hatte das. Und da sehe ich das und denke mir, nee, das holt mich optisch leider nicht ab. So, und das war bei Avowed leider auch so.
Das waren diese Nicht-E3s, wo plötzlich alles purple und alles violett ist und du hast das Gefühl, die sind irgendwie in einen ganz merkwürdigen Farbtopf gefallen, also in die Neon-Disco oder gefühlt. Hat mich bei Dragon Age Wailguard viel mehr gestört als bei Evoke und ich finde auch Evoke ist deutlich, hat eine deutlich buntere Farbpalette als sein Cover oder die Trailer. Ich empfehle es dir wirklich, weil es halt eher noch Obsidians Interpretation eines Mini-Skyrims ist und worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist, die zeigen zum Beispiel, ohne dass du viel, du kannst nicht unbedingt sehr, sehr viel ausspielen. Es gibt nicht 5 Varianten, wie man eine Mission lösen kann, aber es gibt schon deutliche Unterschiede in den Dialogen und du spielst halt auch eine super ambivalente Figur, weil du eigentlich von einem Reich entsendet wirst, um irgendwo um halt irgendwo eine Lösung herbeizuführen und gleichzeitig merkst du, dass wenn du in diesen Kolonien bist, dass das Land, für das du arbeitest, eigentlich ultra scheiße hier ist. Und da kannst du dich auch positionieren und es ist nicht mal notwendig, dass da viel passiert, aber dass du da Unterschriften, dass du dann Akzente setzen kannst und dass du da auch deinen Charakter selber ausspielen kannst und sei es nur dialogisch, das kriegt Avowed richtig, richtig gut hin. Ähnlich wie in Fallout New Vegas.
Ach echt? Okay, super. Das klingt ja mega interessant. Das mag ich immer. Vor allem, wenn es auch Gründe gibt, sich für beide Seiten eigentlich zu entscheiden. Ne? bei Fallout 3 war es ja sehr schwarz-weiß. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Es gab halt
Fallout
die Bösen.
Fallout 3 ist halt nur schwarz.
Genau, die Enklave waren halt Stormtrooper und die anderen waren halt gut. Und wenn es aber da so Grautöne gibt und es auch wirklich nachvollziehbare Gründe gibt, sich für beide Seiten zu entscheiden, dann mag ich das schon sehr gerne. Und Avowed soll ja auch sehr komprimiert sein. Das finde ich auch erstmal interessant. Wenn mir jemand sagt, da ist ein Rollenspiel mit 30 Stunden, dann sage ich, okay, sehr cool, zeig mir mehr.
Du bekommst automatisch eine bessere Wartenummer. Ne? Wir haben nur ein Menschenleben, wir haben leider keine drei. Und da denke ich mir, so kürzere Spiele haben bei mir tatsächlich auch mehr Erfolg, weil ich manchmal das Gefühl habe, du kannst eine geile Spielerfahrung auch auf weniger Spielzeit hinbekommen. Ich weiß immer nicht, warum das dann 100 bis 120 Stunden sind. Und da hatte ich damals mal, die Leute werden es jetzt wieder erkennen, ich hatte mal, als ich bei Spieletipps gearbeitet habe, habe ich mal in den Raum gestellt, warum seid ihr eigentlich alle so geil auf Open-World-Spiele? Und da hat jemand mal erzählt, wenn ich doch eine Waschmittelpackung kaufen kann, in der 70 Kilo sind oder eine, in der 140 Kilo sind, dann kaufe ich doch die größere. Ergo habe ich da mehr Spielzeit. Und das ist halt fürs selbe Geld. Und das fand ich interessant, diesen quantitativen Dings. Er möchte sich einfach länger in einer Spielwelt aufhalten und nicht alle paar Stunden wieder in einer neuen sein. Finde ich interessant. Ja. Das hat für mich mit Qualität aber nichts zu tun.
Das ist jetzt die Frage, ob es darum geht, sich lange in einer Spielwelt aufzuhalten und da reinzusinken oder ob es eben darum geht zu sagen, ich will mehr Zeit für mein Geld. Das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Punkte. Und ich glaube, ganz lange gab es eben diesen Gedanken, ich will für 1 Euro eine Stunde Spielzeit oder sowas. Das sieht man in Steam in den Kommentaren auch bis heute noch. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist es ein bisschen zurückgegangen und gerade auch die Spielepresse, also die Leute, die viel spielen, pushen auch ein bisschen mehr, dass die Spiele wieder kompakter werden und auch die Welten kleiner, dass es eher dichtere Welten werden, wo man vielleicht nicht ganz so viel Zeit am Ende drin versenkt, aber dafür eine sehr qualitativ hochwertige, schöne Zeit hat. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, gerade auch jetzt mit dem Gothic Remake, das ja auch in einer kleinen Welt dann spielen wird, dass es vielleicht nochmal so eine neue Richtung in den nächsten Jahren geben könnte zu mehr Kompaktheit. Das fände ich persönlich, würde mir das sehr zusagen.
Ja, und ich finde, das ist halt natürlich auch überlebensfähig, ne? Weil du hast auf der einen Seite diese AAA-Studios, die so mega gigantohochburgen an Games bauen, die dann so und so viele Millionen Dollar gefressen haben. Und das müssen für alle Zielgruppen sein. Und das müssen jetzt alle Zielgruppen 30 Mal kaufen, weil sonst sind das Studio dicht gemacht. Und dann denke ich mir, es gibt gleichzeitig wieder diese Experimente von Studios, die weniger Geld eingesetzt haben für kleinere Spiele. Und dann ist aber auch eine Erfolgschance deutlich höher, als wenn sie jetzt super unrealistisch halt eben ist. Und da empfehle ich auch definitiv einen Blick auf Avowed, weil tatsächlich, ihr könnt auch ein Skyrim-Feeling erleben, selbst wenn das Spiel nicht 100 Stunden lang geht. Und wir hatten das eben schon angesprochen, bei Skyrim ist der Punkt, das ist nicht mal die Masse an Inhalten, die da drin steckt, sondern dieses Gefühl macht dieses Spiel unserer Meinung nach so stark. Das hat nichts damit zu tun, ob das jetzt 30 Stunden oder nur 100 Stunden geht. Und das finde ich spannend, wenn du dir zum Beispiel ein Autumnfall anguckst, mit einer Fallout-Perspektive. Das ist ähnlich kurz wie ein Avowed, aber da hat dass das Spiel so klein ist, das hat dem gar nicht geholfen, weil bei Atomfall ist das Problem, die haben für den Prolog haben die unglaublich viel, dass die da reinsetzen und nachher merkst du, dem Spiel fehlt einfach unglaublich an Inhalt. Das hat Avowed zum Beispiel nicht das Problem. Also klein und kurz, das muss nicht immer zum Guten führen, das kann aber definitiv zum Guten führen.
Okay. Mhm.
Top 3. Und ich bin mal gespannt, ob du das so platzieren würdest. Mass Effect 2, Witcher 3 Wild Hunt, Baldur's Gate 3.
Okay, habe ich nur eins gespielt und das war Witcher 3. Mass Effect oder Mass Effect, das ist ja auch, ne? Wie spricht man das eigentlich aus? Ich habe das Gefühl, jeder macht das anders.
Du hast jetzt Mass Effect. Von Mass Effect.
Ja, ne? Aber ganz viele Leute sagen Mass Effect. Ist dir schon mal aufgefallen? Ich war gerade fast überrascht, dass du Mass Effect gesagt hast.
Welches Spiel meinst du da, Michael? Weil ich kenne nur Mars Effect 2.
Mass Effect überrascht mich. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mit Baldur's Gate 3 und Witcher 3 habe ich schon gerechnet. Und ja, Witcher 3 kann ich schon verstehen, glaube ich, wenn man es in der Zeit betrachtet, in der es rausgekommen ist. Denn die Geschichten, die es erzählt, sind schon herausragend. Also das ist für mich auch der springende Punkt gewesen, dass ich das Spiel am Ende doch mochte. Dass schon jede Mission am Ende erzählerisch für mich funktioniert hat, dass ich gerne die Mission absolviert habe, aber die offene Welt hat für mich nicht so funktioniert. Dieser Explorationsansatz Ne? Also Loot hat in Witcher 3 wenig eine Rolle gespielt. Ich finde, die Dörfer waren teilweise langweilig. Es hat sich nicht gelohnt, in irgendwelche Ecken reinzugucken. Es hatte halt eben einen sehr storybasierten Ansatz, hat da auch gepunktet, aber war mir manchmal in der Welt ein bisschen zu undynamisch gewesen. Aber ist ein gutes Spiel.
Nochmal ganz schnell den Schlenker am Ende.
Nee, ich finde es vor allem mit den DLCs, also mit den beiden DLCs dann, hat es mir sogar richtig gut gefallen. Aber das Hauptspiel, würde ich sagen, ist schlechter als die DLCs.
Ich finde, CD Projekt Red hat so ein Fable oder so ein Gespür dafür, dass Nebenquests nicht Nebenquests sein müssen. Ne? Das klingt meistens immer nach einer geringeren Erfahrung. Und ich finde gerade Studios perfekt, die gar nicht so großartig zwischen einer Hauptquest und einer Nebenquest unterscheiden. Lustigerweise bei Bethesda die meisten Nebenquests auch interessanter sind als die Hauptquest. Und Witcher ja tatsächlich auch das erste Rollenspiel dieser Reihe ist, das ja wirklich richtig Mainstream-fähig ist und auch diesen Hype auslösen konnte. Wir reden extrem wenig über Witcher 1 und Witcher 2 tatsächlich. Ja, stört mich auch so ein bisschen die Exploration, die da mit drin ist. Aber wenn es dann eine Geschichte erzählt, finde ich es richtig cool. Und so gern habe ich Gwent dann auch nicht gespielt, auch wenn ich das verstehen kann, dass Leute da eher mehr Stunden zubringen, als nach Ciri zu suchen. Hab noch meinen Punkt nicht damit gefunden. Aktuell muss ich gerade meine Hassliebe zu Cyberpunk 2077 begradigen. Und dann melde ich mich wieder bei euch, wenn ich bei Witcher 3 angekommen bin.
Spielst du gerade Cyberpunk?
Habe ich das Problem gehabt, dass ich das Release testen musste. Und das ist natürlich die undankbarste Aufgabe auf den Konsolen gewesen.
Oh.
Und ja, es ist immer, meiner Meinung nach ist Deus Ex, das hat mir im Vorfeldgespräch schon angesprochen, ich muss sagen, Deus Ex Rune Revolution ist das bessere Cyberpunk-Spiel, weil fokussierter, kondensierter. Cyberpunk hat definitiv seine Stärken, auch wenn ich der Meinung bin, dass es keine Open World gebraucht hätte.
Ja, wobei für die Verkaufszahlen heute brauchst du es eben schon, ne? Das ist ja das Fiese. Man als Kritiker sieht man oft, das hätte es eigentlich nicht gebraucht, aber man weiß auch, warum sie es tun, weil sie als AAA-Produkt eben Absätze haben wollen. Und ohne Open World, was gibt es denn noch für Kassenschlager außer The Last of Us vielleicht, die keine offene Welt haben? Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen damit anfreunden, dass diese offene Welt uns bei den High-End-Produkten begleiten wird und uns immer mehr über die besser werdende Indie- und Double-A-Sparte freuen, die uns noch diese linearen guten Spiele auch mal hinwirft, die ich persönlich auch sehr genießen kann. Aber ich denke das auch total oft. Ich finde auch The Witcher 3 zum Beispiel profitiert gar nicht unbedingt von seiner offenen Welt, weil es viel zu wenig damit macht.
Das ist nämlich auch das Problem, was ich bei Cyberpunk habe. Wenn du in Missionen bist, dann hast du plötzlich so Routen, wo dich so NPCs durch die Gegend führen und plötzlich ist ganz viel gescriptet und ganz viel passiert um dich herum. Und das funktioniert natürlich in solchen linearen Ansätzen. Aber dann hast du halt auch wieder, und wir müssen halt sagen, Cyberpunk jetzt ist natürlich auch ernst zu nehmen. Früher bei Release war das eine absolute Enttäuschung, weil die Polizei auf gar nichts reagiert hat. Ne? Dann hattest du plötzlich diesen ganzen Kasten drumherum, aber das war halt einfach nur noch schlimmer als bei Ubisoft. Mittlerweile ist das eine immersive Welt, aber du musst halt auch, wenn du Quadratmeter hast, irgendwas damit machen. Das ist mittlerweile besser, es ist aber trotzdem so, dass du in Cyberpunk 2077 richtig tolle Story-Missionen hast und dann gleichzeitig, hier kannst du 80 Mal irgendwelche Gangster umbringen. Das ist eine Sünde, die man noch Horizon Zero Dawn vorgeworfen hat vorher. Und dann denke ich mir, ja, darf man aber auch Cyberpunk vorwerfen, das ist auch Open World der alten Schule.
Okay. Und wie stehst du zu den Top 3 jetzt eigentlich?
Weil
hast du alle gespielt?
Baldur's Gate 3 ist halt, nicht, wie gesagt, ne, haben wir ja mit Rundenbasierten gesagt. Ich habe sehr viel darüber gehört. Das ist leider wieder so ein Spiel, dafür muss ich mir ein halbes Jahr frei nehmen, damit es auch, da darf ich auch nichts zwischendurch spielen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn man eine Liste Ende 24 macht und dann Baldur's Gate 3 auf Platz 1 packt. Das ist. Und man kann darüber sprechen, ob überhaupt so ein Platz 1 in so einem Ranking so viel aussagt oder ob es einfach nur die Nummer 1 ist. Ne? Ist das jetzt eine Wertung oder ist es einfach die Nummer 1? Finde ich, ich würde nie so ein junges Spiel dahin packen. Das finde ich immer so ein bisschen. Also ich wundere mich, warum Gothic hier zum Beispiel unter den ersten Plätzen nicht ist. Ne? Du meintest ja, das sind meistens diese AAA-Sachen der letzten Jahre.
Ja, und Gothic ist ja vor allem ein europäisches Phänomen. Und wenn das jetzt GamesRadar ist, dann taucht es da nicht auf. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel bei der GameStar weiter oben steht und auch in den Top 10 wäre denkbar. Aber gerade in Amerika oder auch in Großbritannien ist Gothic gar keine Nummer. Das ist ein ganz osteuropäisches und deutsches Erfolgsrezept gewesen, diese raue Welt damals. Und Das ist ja auch das, was sie mit dem Remake hoffen, ne? Dass sie sich vielleicht neue Märkte erschließen können. Aber ob das funktioniert, sei mal dahingestellt. Wobei die Welt nach Witcher 3, ne, das ja vielleicht eine ähnliche Stimmung verbreitet, sicherlich eher dazu bereit ist als 2001, als Gothic 1 erschienen ist. Es bleibt spannend.
Das ist halt, ne, also das, ich finde es gerade bei Rollenspielen, das hat mir am Anfang gesagt, da fällt so viel mit rein und dann finde ich solche Rankings auch schwierig, weil ich würde Baldur's Gate 3 definitiv zu den rundenbasierten Rollenspielen packen, das aber jetzt in derselbe Liste mit einem Skyrim zu packen, finde ich so ein bisschen schwierig, ne, weil rundenbasierte Kämpfe holen halt eben nicht alle ab und es ist für halt viele auch ein Kriterium, warum das bei Leuten eben rausfällt. Ich gehe mal kurz mit dir die Liste, ganz kurz, tatsächlich sind es 150 Plätze, die ich jetzt einzeln mit dir durchgehen werde, nein, Spaß. ich gehe mit dir mal die Plätze von der GameStar durch, 150 besten Rollenspiele. Da landet auf Platz 30 Gothic, auf Platz 30. Kurzer Blick hinter die Kulissen, das ist dadurch, dass solche Listen entstehen dadurch, dass alle Redakteure, RedakteurInnen Punkte vergeben können und dann wird halt ein Durchschnitt errechnet, ne, und danach benutzt sich diese Liste. Und Gothic landet hier auf Platz 30. Ich gehe mal mit dir 1 bis 10 durch, die tatsächlich GamesRadar relativ ähnlich ist. Und es ist auch der ähnliche Zeitraum wie bei GamesRadar. Platz 10 Fallout New Vegas, deutlich weiter runter als bei GamesRadar. Disco Elysium auf Platz 9, das ist deckungsgleich. Platz 8 Elden Ring. Wie gesagt, ne, ist es jetzt wegen einem Rollenspielelement auch ein Rollenspiel? World of Warcraft generell, landet hier auf Platz 7. Wie siehst du das?
Ist das ein Rollenspiel? Also, ne, jetzt kommen wir halt wirklich in die Diskussion rein. Es sind ja alle Spiele sehr unterschiedlich und haben sehr unterschiedlichen Fokus, dass man sich jetzt, vor allem wenn jetzt noch World of Warcraft dazukommt, die Frage stellen muss, was verbindet diese Spiele eigentlich noch, außer vielleicht einem Skilltree?
Ja, ist berechtigte Frage, weil, ja gut, es ist ein MMORPG, das RPG steckt schon drin, aber ich finde diese Spiele halt allesamt noch mal so unterschiedlich. Deswegen ist es irgendwie leichter, Rollenspiele von Bethesda zu vergleichen, beispielsweise mit Obsidian-Spielen, ne? Aber wenn du dann sagst, ja, rundenbasiert kommt auch noch mit rein und ich find's cool, dass ein Assassin's Creed hier nicht drin ist, weil das ist für mich kein Rollenspiel. Das, ja. Das hat Elemente eines Rollenspiels, es ist kein Rollenspiel.
Aber jetzt kommt vielleicht noch Chrono Trigger oder so, ne? Dann hast du auf einmal noch die JRPGs drin, die ja auch eigentlich noch mal ein ganz eigenes Genre sind. Ich bin gespannt, weiter.
Platz 6, Mass Effect Legendary Edition. Also haben sie hier anscheinend auch die anderen beide Teile dazu gepackt. Das interessiert, ich hab's auf dem Zettel stehen. Es rutscht jedes Mal, wenn ich es höre, immer ein bisschen weiter hoch. Ich hab's auch mal angefangen. Das ist ein Spiel, das leider Zeit braucht. Sehr dialoglastiges Spiel. Und Teil 1 soll man anscheinend auch überspringen dürfen. Brauchst du aber, um Teil 2 zu verstehen.
Ja, nee. Aber ich glaube, Teil 1 bist ja auch mit 20 Stunden oder so dabei. Das ist, also die Teile an sich sind gar nicht so lang, aber wenn du sie alle nacheinander spielen willst, bist du eine Weile beschäftigt.
Okay, da hat er ein Argument für mich. Michael, es sind nur 20 Stunden. Okay. Ich habe es nur manchmal, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber wenn ich in den ersten 3 Stunden mit ganz viel Features, Charakteren und so überschlagen werde, dann denke ich mir so, darf ich mir jetzt gerade mal kurz Urlaub nehmen und dann mache ich weiter?
Ja, das ist bei Mass Effect tatsächlich so. Ich habe den ersten Teil mal angefangen und dann kam das Kompendium und dann wurden mir über etliche Rassen ellenlange Texte hingeschmissen und dann hat es mich irgendwann verloren, weil es in der Zeit war, wo ich abends oft fertig war und das irgendwie zum Feierabend spielen wollte und es hat gar nicht gematcht. Aber ich glaube, heute wäre ich bereit dafür.
Heute wäre Detailliebe bereit dafür, Matze wäre bereit dafür. Ich finde es immer ganz schlimm bei Rollenspielen oder bei Fantasy-Geschichten. Das merkst du vor allem bei Buchrücken. Ich weiß nicht, wie oft du so in der Buchhandlung durchstöberst. Wenn du so ein Buch nimmst, ne, und auf dem Klappentext, die Sankria-Sekte hat den thermodynamischen Krieg verloren und Jester zieht jetzt los, um das Acryl zu finden. Weißt du? Nein.
Ja, und das sind ja eigentlich dann auch meistens einfach nur Codeworte für irgendwas, was in anderen Geschichten auch existiert. Ne? Also es sind ja austauschbare Worte. Das eine ist halt dann zum Beispiel ein Artefakt und das andere, keine Ahnung was. Man muss es halt erstmal übersetzen können, aber dann ist es meistens auch verständlich.
Ja, es gibt so einen Unterschied, ne? Wenn du liest mal Neuromancer von William Gibson, da funktioniert das tatsächlich, weil das wirklich Cyberpunk on, also bis zur Edge ist. Und die Sache ist, du musst das auch alles nicht verstehen, aber das macht das unglaublich immersiv, dass du nicht alle Begriffe kennst. Aber für mich ist ein Fantasy-Universum nicht ein Fantasy-Universum, nur weil es 50 Fantasy-Begriffe in einem Satz drin hat. Ne?
Ist eher nervig, würde ich sogar sagen.
Ja, und du kannst ja auch davon ausgehen, dass die Menschen, die in so einem Universum leben, und dabei soll ja Fantasy immer so super vereinfachend sein, was ich dann eigentlich nicht finde, sobald du halt 50 Begriffe auflistest, aber wenn du mal in einem Fantasy-Universum bist, die leben ja auch in dieser Welt, ohne Burnout zu kriegen, und dann kannst du auch Menschen langsam an sowas ranführen. Und die Lore kann sich auch langsam entfalten. Und du musst nicht in den ersten 10 Minuten wie bei einem Pen-and-Paper-Leiter, der plötzlich erstmal 3 Stunden Monolog darüber hält, damit du weißt, wie du deine Charakteredition machen sollst, ne?
Ja, wobei ich wahrscheinlich dann im Mass Effect auch nicht gezwungen wäre, dieses Kompendium zu lesen. Ne? Wahrscheinlich hätte das Spiel mir über die Zeit, über Dialoge schon irgendwie mitgeteilt, wie das alles zusammenhängt und wie die Lore funktioniert. Aber ich sehe mich dann irgendwie genötigt, das ist vielleicht auch ein bisschen zwanghaft, das jetzt zu lesen, damit ich auch ja alles verstehe und nicht abgehängt werde von der Geschichte. Ne? Aber vielleicht hätten sie es ja auch noch gut in Dialogen geklärt und ich bin da halt einfach viel zu neurotisch. Ist auch möglich.
Vielleicht ist es deine Schuld. Ja, das kann gut sein. Ich hatte nur trotzdem bei Mass Effect am Anfang das gehabt, ne, du führst jetzt mal etliche Gespräche, du bist gerade auf einer dringenden Mission und das ging auch alles. Dann hast du die ersten Kämpfe gehabt und dann kam plötzlich das nächste Feature, ach hier übrigens, kauf mal Sachen für dein Team. Und das ist der einzige Punkt, was ich an Open-World-Spielen wie beispielsweise Fallout 3 mag. Ich darf selber bestimmen, was ich in welcher Reihenfolge ich mache. Und wenn du so ein richtig komplexes Rollenspiel linear hast, dann musst du natürlich in den sauren Apfel beißen. Mass Effect, ich gebe dir definitiv noch eine Chance, weil Detailliebe gesagt hat, dass du nur 20 Stunden dauerst.
Ja, immer ein gutes Argument.
Ja, ist ein gutes Argument. Platz 5, Baldur's Gate 2. Das finde ich spannend, weil hier bei GameStar zweimal Baldur's Gate vorkommt, Baldur's Gate 2 aus alten Tagen. Und es ist manchmal interessant, weil es gibt bestimmt Leute, die nicht wussten, dass es 2 Baldur's Gates-Teile davor gab. Und es gibt auch Leute, die oft nicht wissen, dass Skyrim keine Reihe ist, sondern der 5. Teil einer Elder Scrolls-Reihe. Und es ist trotzdem lustig, dass Leute nach Skyrim 2 im Internet suchen.
Ja. Ja, Baldur's Gate 2, wie gesagt, das sind halt diese alten Computer-RPGs, wo ich leider raus bin. Hast du es gespielt?
Ich hab's mal, weil GOG gesagt hat, ja, dieses Bundle kostet normalerweise 10 Euro, jetzt kostet es 5 Euro und dann habe ich 5 Euro ausgegeben und jetzt ist es in meiner Bibliothek und ich fühle mich dadurch immer noch nicht schlauer. Aber ich hab's in meiner Bibliothek, damit ich das sagen kann.
Du besitzt es, du bist kultiviert. Es ist wie das große Bücherregal zu Hause. Nur, dass leider die GOG-Bibliothek niemand sieht. Mist, man müsste die sich aufhängen können.
Er hat mich gerade auf 3 Ebenen gleichzeitig erwischt. Aber ja, Leute, die manchmal mich auf Instagram verfolgen, wissen, dass ich ein sehr großes Bücherregal habe. Aber ich habe auch die meisten Bücher in meinem Bücherregal gelesen. Aber manchmal denke ich mir so, wenn ich meine PlayStation-Bibliothek angucke und ich habe da über 500 Spiele, denke ich mir so, ich fühle mich manchmal nicht besser dadurch, weil ich dann oft ganz viele Karteileichen habe. Ne? Diese doofen Sales. Ach Mann.
Ja, also ich finde das auch, ja, da gehe ich voll mit dir. Ich weiß auch nicht, ob das ein Segen ist, auch mit diesen ganzen Abo-Modellen, dass man auch immer so leicht switchen kann. Ich glaube, dadurch, dass man es halt auch beruflich macht, ist man ein bisschen mehr gezwungen, an den Spielen dran zu bleiben. Aber als Privatspieler finde ich es manchmal auch gar nicht so leicht, an einem Spiel dran zu bleiben und vielleicht auch mal die Anfangshürde, die vielleicht ein bisschen höher ist, zu überspringen, weil ich kann ja heute so leicht zwischen 100 Spielen wechseln. Das ist nicht immer ein Segen. Das ist ein bisschen wie es auch nicht immer ein Segen ist, im Supermarkt vorm Schokoladenregal zu stehen, weil man steht dann da wie so ein Depp und weiß auch nicht, was man nehmen soll. Ne? Gäbe es einfach nur 2 Sorten, dann wäre das manchmal leichter.
Da habe ich eine ganz wichtige Frage an dich, Matze. Nutella mit Butter oder ohne?
Also mit Butter finde ich tatsächlich leckerer, aber meine Vernunft treibt mich immer dazu, sie wegzulassen.
Sehr, 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 sehr gut. Nee, ganz ehrlich, die Situation, als wir damals Weihnachten ein Spiel geschenkt bekommen haben und das dann eben spielen mussten, und da habe ich schon richtig kranken Mist durchgespielt, nur weil ich das eben hatte. Das war schon eine interessantere Situation. Ne? Und manchmal, glaube ich, müssen wir uns auch wieder dazu zwingen, dass wir sagen, ne, wir spielen jetzt halt eben nur mal ein Spiel. Deswegen habe ich gerade so eine Ordnerstruktur, wo ich sage, nein, du spielst jetzt gerade Cyberpunk, wenn du nicht gerade ein Release-Spiel testen musst. Aber das ist halt auch vor allem die FOMO, ne? Die FOMO, die Macht der FOMO ist stark im Gaming. Die dunkle Seite des Verpassens. Platz 4, Elder Scrolls Skyrim, hier auf Platz 4, deutlich höher als bei GamesRadar, hat mir schon gesagt, erlauben wir als Experten, segnen wir so durch. Star Wars Knights of the Old Republic, auch KOTOR genannt, stand hier auf Platz 3.
Wow, weil das muss man ja wohl wirklich mal gespielt haben, so wie das aussieht.
Ja, wenn das ja auf 3 ist, dann
in beiden Listen, oder? Das ist doch der Wahnsinn.
Ich fand das auch lustig, weil ich dachte, haben die jetzt voneinander abgeschrieben? Nee, ich glaube schon, dass das irgendwie so den, also das kann schon Sinn machen, wobei World of Warcraft, wie gesagt, ey, ui. Weiß ich nicht. Und am besten machen wir wir machen, weißt du, was richtig geil wäre? So ein Ranking aller Spiele. Einfach alle Genres gleichzeitig.
Die besten Spiele.
Was landet denn dann auf Platz 1? Das kann mir doch niemand erklären. Das ist doch Nostalgie, was weiß ich.
Oh, das ist eh schwer. Und wir halten mal fest, es war noch kein Spiel aus den 90ern oder älter dabei.
Und deswegen finde ich ja ne,
oder Baldur's Gate 2, Moment. Ah, das ist
doch, knapp. Doch, es ist älter. Es ist eher gut, World of Warcraft ist von 2004, ne? Ja gut, das ist auch nicht 90er, aber es ist schon von allen hier deutlich jünger. Das meine ich ja, ne? Die besten Rollenspiele der letzten 10 Jahre, das finde ich einfach. Allerbesten Rollenspiel würde es mich echt wundern, wenn aus den 80ern oder 90ern gar nichts mehr vorkommt. Das fände ich ein bisschen weird.
Ja, aber in den Top 10, aber das ist ja genau wie du sagst, ne? Das ist so ein Ranking von den Mitarbeitenden der GameStar zum Beispiel. Und das sind halt hauptsächlich jüngere Leute, die vielleicht die alten Sachen gar nicht gespielt haben und deswegen auch nicht auf ihre Top-Ten-Liste setzen.
Ich meine, und Heiko Klinge ist halt Chefredakteur, der ist halt, der gehört schon noch zum älteren Lager. Es ist schon ganz gut durchmischt. Jedes Magazin hat so ein bisschen seinen Charakter. Ich habe eine spannende Frage an dich, bevor ich mit den letzten beiden Plätzen durchgehe, weil die Diskussion hatte ich kürzlich mit Utwin im Strategie-Podcast und er meinte so, wir haben damals Strategiespiele gefeiert, weil wir auch nur Strategiespiele hatten. Und deswegen tun wir so connoisseurmäßig, dass wir heutzutage sagen, ja, die Leute von heute spielen keine Strategiespiele mehr. Und er meinte dann so, hätten wir damals auch Fortnite zu spielen gehabt, wie die Leute, die Kids heute, hätten wir dann immer noch Strategiespiele gespielt? Wie stehst du dazu?
Ist eine sehr gute Frage. Also ich merke das ja schon. Ich bin jetzt ja niemand, der zum Beispiel mit Gothic Nostalgie verbindet und ich lese schon immer sehr viel Nostalgie und vielleicht auch sehr viel Wunsch nach früher in den Kommentaren raus, wo dann auch ganz oft sowas steht wie, ja, früher waren die Spiele noch gut, ne? Früher war alles besser, aber ich bin mir sehr sicher, die Fortnite-Generation von heute wird das in 20 Jahren auch sagen. Und natürlich hätten wir, wenn wir als Fortnite ein großes Ding war, 14 waren gewesen wären, wahrscheinlich auch Fortnite gespielt und in 20 Jahren würden wir darüber schwärmen. Ich glaube, da ist schon immer sehr viel Nostalgie mit dabei und ich finde, man muss sich da auch kritisch hinterfragen, ob es wirklich so viel schlechter geworden ist. Es gibt ja eine viel größere Szene, Entwicklerszene. Und ich bin mir sicher, es ist eigentlich für alle Menschen genug da. Man muss halt nur gucken, wo man es findet.
Ich finde auch, ein bisschen, man versteckt so ein bisschen eine andere Diskussion hinter dieser Aussage, früher war alles besser. Ich glaube, früher konnten Leute einfach mit einem bestimmten Gaming mehr connecten. Ich habe auch das Gefühl, ich bin heimatlich, glaube ich, in der PS3-Ära und werde da auch nicht mehr großartig wegziehen. Und deswegen habe ich auch Spaß mit Fallout 3 und Skyrim. Also mit sehr, sehr kleineren Spielen. Und gerade wenn ein Spiel immer größer wird und immer mehr Features hat, dann schreckt mich das halt eher ab. Und dazu stehe ich. Deswegen sage ich auch nicht, dass Spiele heutzutage automatisch schlechter sind als früher. Ich connecte halt nur mit einer bestimmten Zeit. Und ich wiederhole noch mal, nein, mein 8-jähriges Ich hätte sich für Stronghold entschieden und nicht für Fortnite.
Ja, dann bist du aber auch ein sehr spezieller Charakter. Aber ich will damit nur sagen, ich glaube, man feiert auch sehr das, was man halt als Kind und Jugendlicher gespielt hat, weil man halt so schöne Erinnerungen an die Zeit hat. Und man darf nicht vergessen, glaube ich, dass das Medium damals für einen auch frisch war. Und als Jugendlicher und Kind spielt man auch ganz anders. Also was ich für Zeit in sinnlosem Rumgefahre in GTA 1 verbracht habe, das kannst du wirklich keinem erzählen, weil da war die Welt an sich so ein großes Ereignis und so neu und dieser offene Weltansatz, dass das alleine gereicht hat, mich wochenlang sinnlos zu beschäftigen. Und das war halt das Größte für mich. Und wenn man älter wird, hat man, glaube ich, auch aufgrund der Erfahrung nicht mehr so leicht eine Begeisterung zu entfachen in sich. Und ich glaube, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass man nicht mehr dieses Gefühl von damals reproduzieren kann, weil man halt erfahrener ist auch.
Naja, gut.
Und vielleicht auch abgestumpfter, ja, durchs Leben.
Durch das Leben, durch das härteste RPG überhaupt, das hier in gar keinem einzigen Listicle auf Platz 1 ist, weil das ist doch das härteste Rollenspiel, meine lieben Zuhörenden. Ich finde schon, Ansprüche steigen und das ist zum Beispiel das Interessante. Ich hätte auch früher in einem Fallout New Vegas immer die Krone gegeben, aber da ich zum Beispiel heute als Spielertyp auch anders bin und dass ich zum Beispiel auch was für Einsamkeit empfinde, ne, für komplexere Erfahrungen, ist für mich auch so ein Fallout 3 auch interessanter dann plötzlich. Und ich bin gespannt, wie ich in 10 Jahren, wie sich mein Geschmack diversifiziert hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Death Stranding vor 10 Jahren nicht verstanden hätte. Und jetzt muss ich sagen, ich bin dankbar für die Erfahrung, die Death Stranding mir gewährt hat, weil ich verstanden habe, Gaming muss anscheinend nicht immer nur Spaß machen, denn auch Schmerz kann eine sehr interessante und Leid eine sehr interessante Erfahrung sein. Früher wollte ich immer Chosen Ones spielen und heute spiele ich am liebsten Nobodies.
Ja, interessant. Und würdest du sagen, das hat was mit deinem Alter zu tun oder mit zu vielen Chosen Ones in deiner Laufbahn?
Sowohl als auch. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich will, wenn ich im Kino bin oder vor der Konsole sitze, ich möchte nicht immer dieselbe eskapistische Geschichte lesen, weil das nichts Neues in mir erzeugt. Ich finde auch interessant, Kunst ist so ein bisschen wie ein Baustein für deine eigene Identität, ne? Weil, und ich finde, wir haben ja ähnliche Erinnerungen, wenn wir alle Skyrim gespielt haben und so. Und es bringt mir halt nichts, wenn ich 500 Mal Chosen One Story in meinem DNA-Strang habe, dann möchte ich vielleicht auch mal eine andere Erfahrung. Zumal ich auch finde, so eine Chosen One Story ist so anbiedernd, weil dann das Medium halt sagt, ja, du bist der Wichtigste und du besiegst das Böse, weil das Böse böse ist. Und das ist halt alles viel zu simpel und zu klein gedacht. Und ich bin offen für Neues und für Komplexeres.
Ja, das fand ich zum Beispiel auch total schwierig an Herr der Ringe. Es ist ja schon die absolut klassische Heldengeschichte gewesen. Und ich wusste eigentlich bei Herr der Ringe eins schon, wer seinen großen Moment kriegen wird, dass irgendwie einer sterben wird, den man opfern kann, dass aber niemand sterben wird, der einem ans Herz wächst. Und es war halt ein offenes Buch, diese Herr-der-Ringe-Trilogie. Und das fand ich auch als jetzt jemand, der halt schon viel gesehen hat, auch ein bisschen ermüdend. So schön das auch alles präsentiert war. Und genauso geht es mir eben auch in Spielen, dass ich auch gerne mal überrascht werden möchte. Wobei natürlich dann auch die Gefahr besteht, dass man nur noch überraschen möchte. Ne? Game of Thrones hat ja irgendwann nur noch geopfert und das ist ja das andere Extrem, in das man dann auch reingeraten kann. Aber generell ist trotzdem so dieses Gefühl der Überraschung immer wichtiger, weil es auch immer seltener wird, je älter man wird. Und ich genieße das richtig, wenn mich sowas so, oh, okay, cool, erwischt.
Ich finde, Game of Thrones ist so ein bisschen wie ein Horrorfilm im Mittelalter, weil auch in einem Horrorfilm weißt du nie, wann wer stirbt. Und bei Game of Thrones zieht sich das halt über 8 Staffeln lang, wer wann stirbt. Und das ist so ein bisschen schade. Wenn du die Tode in Game of Thrones kennst, dann hat das sehr viel von seiner Magie verloren, auch wenn ich dieses Universum super spannend finde, auch wenn es so ein bisschen Roulette-mäßig ist, weil du hast manchmal Glück, einem interessanten Charakter zuzugucken. Und dann ist es wieder für 2 Minuten wieder einem anderen Charakter, der irgendwie langweilig ist. Serien sind nochmal ein Thema für sich. Ich glaube, wir haben dann einen Folge-Podcast. Aber was ich halt spannend finde, gerade bei Rollenspielen, dass wir halt Geschichten selber schreiben können, in denen wir aber selber vorkommen. Es gibt fast keinen Unterschied, weil wir sie ja lesen, während wir sie schreiben. Und dann habe ich manchmal so Momente, dass wenn ich auch beispielsweise, selbst Starfield hat sowas, dass ich irgendwie übermüdet in ein Hotelzimmer gehe und dann Waffen auf den Boden werfe, weil mein Inventar voll ist und mich dann hinsetze und plötzlich dann diese Waffen anstarre. Und ich weiß, das ist gerade eine Geschichte, ein Moment, ein Charakter, in dem ich mich selber besser kennenlerne. Das ist ein Moment, den nur ich habe. Und das ist eine Geschichte, die ich erzählen kann und ich habe sie halt eben mit den Zutaten, die dort drin sind, versehentlich geschrieben und das finde ich immer super cool, wenn das ein Rollenspiel schafft.
Mhm. Amen.
Amen, Amen. Platz 1 bei GameStar, Baldur's Gate 3.
Ach Gott, ist ja langweilig. Beide haben die gleiche 1. Das ist ja dann auch eine super aktuelle Liste von der GameStar.
Ja, aber das ist so, ist ein Spiel, das 2040 erscheint, automatisch besser als ein Spiel, das 2005 erschienen ist.
Naja, es ist zumindest mehr im Bewusstsein und dadurch wird es eher gepickt.
Die 10 besten Rollenspiele, die euch noch bekannt sind.
Ja, eigentlich am Ende des Tages, woran ihr euch noch gut erinnert. Was euch so zuletzt begeistert hat.
Die 10 vorhersehbarsten Platzierungen. Ich mag lieber Underdog-Listen, ne? Deswegen, das finde ich halt spannender als die Besten, weil was heißt denn schon die Besten? Weil da findet auch ganz viel Nostalgie mit rein und gerade bei Rollenspielen ist es super schwierig.
Aber 2 Überraschungen sind für mich dabei. Das Disco Elysium in beiden Listen in den Top 10 ist, das hat mich überrascht. Und dass Baldur's Gate 2 jetzt immerhin bei der GameStar noch dabei war, war eine zweite kleine Überraschung, jetzt nichts Großes. Wobei Star Wars, gut, da fehlt mir halt anscheinend der Zugang. Wahrscheinlich sagen alle Star Wars-Fans da draußen, ja klar, ist das in den Top 10. Ich denke so, hä? Bei beiden so weit oben? Star Wars? Das Spiel kenne ich gar nicht. Aber ansonsten sehr vorhersehbar, sehr wenig Überraschung, leider. Hätte mich auch gefreut, wenn ich jetzt noch ein bisschen gekitzelt worden wäre und so genötigt worden wäre, was ist denn das? Guck mal auf Steam oder so, aber nein. Gar nicht.
Also wir sind emotional nicht getriggert, nicht provoziert. Und wenn du sagst, Star Wars so weit oben, dann sagt die Person zu dir, was erzählst du denn? Bist du etwa in einer FIFA-Vault aufgewachsen? Ja.
Ja, genau so ist es, ja.
Ist Matze von Detailliebe tatsächlich. Lass mich noch zum Ende teilhaben, während wir jetzt nicht so überwältigt von dieser Liste sind. Sie wirkt halt wenig überraschend. Also man merkt so ein bisschen, wann sie geschrieben worden ist. Und wie gesagt, Underdogs finde ich spannender. Lässt uns kurz noch dran teilhaben, was so die nächsten Wartenummern auf deinem Kanal sind.
Oh ja, das ist ein guter Punkt. Also am Freitag, ich weiß gar nicht, wann erscheint das hier denn eigentlich?
Hat er die richtige Frage gestellt. Ich sag dir nächste Woche. Also wenn du das, was du jetzt sagst, dann sprichst du von letzter Woche.
Alles klar. Also dann ist jetzt gerade das Fallout 3 Video, Historie und Test quasi, rausgekommen. Dann bin ich eine Woche in Berlin, da wird es erstmal ruhig. Und im Anschluss werde ich mich an den Ersteindruck zu Dark Souls setzen. Das ist so das nächste große Projekt. Dann wird es natürlich auch ein großes Dark Souls Video geben, so 30, 40, 50 Minuten. Das ist meistens so der Bereich, in dem wir uns da bewegen. Und danach ist schon wieder alles voller Fragezeichen. Gibt es einige Sachen, die in Frage kommen, aber ich habe mich noch nicht festgelegt.
Konnte ich zumindest Evote verhelfen, eine höhere Wartenummer bei dir zu bekommen?
Eine höhere Wartenummer schon, aber ja, mal gucken, wie, also, ah nee, der Hobbit kommt noch. Ja, jetzt habe ich noch eine Sache. Das ist ein bisschen absurd. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. 2003 ist,
ja, ich kenn's.
Ist das Hobbit-Spiel rausgekommen, das auf Tolkiens Roman basiert, noch vor den Filmen. Und weil ich ja den Hobbit auch, ne, ich habe Herr der Ringe gelesen letztes Jahr und dann auch die Filme geguckt. Ich habe den Hobbit zweimal gelesen und dann dachte ich mir, gibt es dazu eigentlich ein Spiel? Bin über das Spiel gestolpert, habe es jetzt gerade durchgespielt und das wird jetzt auch noch vor Dark Souls erscheinen. Und dann geht es von diesem eher fröhlichen, ja, Jump'n'Run in das düstere Dark Souls rein. Das ist ein ziemlich großer Kontrast, aber passt irgendwie trotzdem zusammen, weil es beides so ein bisschen retro ist zumindest.
Ich finde das immer super spannend, wie sich so Contentpläne erstellen, ne, und was man dann den Leuten eben serviert in seinem Restaurant der tollen Gaming-Content-Formate. Aber die Speisekarte stelle ich gefühlt jede Woche auch neu zusammen. Aber danke, dass du hast uns in deine blicken lassen. Matze, Detailliebe, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Komm bitte unbedingt wieder.
Ja, total gerne. Es gibt bestimmt noch viele andere Top-Listen, über die man sich aufregen kann oder diskutieren kann. Dann komme ich wieder.
dann wird Rohan antworten, wenn Michael von Enliven Gondor danach ruft. Hast du die Anspielung verstanden?
Ja.
Großartig.
Ich bin guter Lügner, ne?
Ja, dann lügt man besser. Ich könnte ja irgendeinen Star Wars Insider vor die Nase setzen und du würdest sagen, ja, genau. Ja, möge die Schlacht mit dir sein, Michael. Sehr cool. Leute, wenn ihr das gehört habt auf YouTube, dann wisst ihr, dass es das auch auf Apple und Spotify gibt, je nachdem, welches Podcast-Format ihr bevorzugt, wann ihr Podcasts hört, für alles habe ich gesorgt. Und wenn ihr interessiert seid an tollen Bonus-Content, wie beispielsweise meinen Deep Dives, wo ich Spiele bis zum letzten Pixel aufs Kleinste hin analysiere, mit Silent Hill 2 sind wir durch, wir machen weiter mit GTA, Silent Hill 3, Cyberpunk 2077, deswegen spiele ich das auch gerade, deswegen bereite ich da einen Deep Dive vor. Dann schaut euch das gerne an, die ersten Folgen sind kostenlos, alle anderen erscheinen hinter der Paywall, könnt ihr mit einer YouTube-Kanalmitgliedschaft absolvieren oder eben auf Steady. Auf Steady geht alles ein bisschen schneller. Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr zu diesen Listen steht. Schickt uns eure Listen, auf die wir dann in einer Folgevideo reagieren können. Maybe. Und ansonsten bleibt mir nur übrig, enlive das Leben und embrace das Chaos. Danke euch. Ciao. Kannst auch noch Tschüss sagen.
Tschüss.